Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natur 2.0. Es ist schon Folge 20 und heute tatsächlich wieder mit Gast. Ich freue mich sehr, heute André Holzinger bei uns begrüßen zu dürfen. In den sozialen Medien unter dem Namen Hashtag Bachliebe bekannt, sagt eigentlich schon viel über deine Leidenschaft aus. Bevor wir dich weiter vorstellen, erstmal hallo André, hallo Thomas natürlich und schön, dass du heute da bist.
Hallo, freue mich heute hier dabei sein zu dürfen. Ist mir eine große Ehre.
Ja, hallo André, sehr cool. Ich habe mich sehr gefreut. Ihr kennt euch irgendwoher, ne?
Über die sozialen Medien so ein bisschen, genau.
Ja, sehr gut. Das heißt, die Gewässer haben euch zusammengeführt.
Das könnte man so sagen.
So könnte man das sagen, genau.
Ja, ich fange einfach mal an, damit unsere ZuhörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Und auch für alle, die deinen Account, du bist auf Instagram unter @bachliebe zu finden. Das werden wir natürlich auch unserem entsprechenden Post verlinken. Und auch in den Shownotes dich einfach mal so ein bisschen kennenlernen können. Also du bist gelernt, eigentlich gar nicht vom Fach, wenn man das so sagen darf und könnte. Und genau das macht es ja wahrscheinlich auch einfach so interessant, sich deinen Werdegang ein bisschen genauer anzuschauen. Gelernt hast du nämlich bist du gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, beziehungsweise hast auch eine Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker gemacht. Deine eigentliche Leidenschaft war aber von Anfang an, so sagst du es auch selber, bei Gewässern. Damit kann ich mich sehr identifizieren. Du hast auch gesagt, du hast von Anfang an eigentlich ja in Bächen, in Teichen gestanden. Das war bei mir nicht anders. Und so ging es dann für dich in den 90ern mit einem Jugendfischereischein los und hast dann 1996 kompletten Fischereischein, also den Erwachsene.
Genau, den richtigen.
Den richtigen, ja, den Erwachsene halt machen, gemacht. Dann hast du 1998 dein erstes Projekt gestartet, und zwar war das ein Versuch eines Ökoprojektes, sagst du selber, mit der Anpachtung eines Weihers. Das hört sich schon relativ spannend an. Du hast aber auch gesagt, es ist gescheitert. Magst du uns da ein bisschen mehr erzählen? Was hat dich damals dazu angetrieben, dieses Projekt anzugehen? Und was war das Ziel und warum ist es vielleicht gescheitert?
Ja, da kann ich gerne was dazu erzählen. Ich komme aus der Fischerei wie wir es ja gerade schon gehört haben, Jugendfischereischein, dann richtigen Fischereischein. Und ein eigenes Gewässer zu haben, das bewirtschaften zu können, ist natürlich ein Stück weit ein Traum von vielen Anglern. Und dann natürlich auch gleichzeitig die Möglichkeit, weil die Naturverbundenheit gehört bei mir einfach so dazu, selber an einem Gewässer was positiv zu verändern, ein Biotop aufzuwerten, die ganze Geschichte sowas voranzubringen. Das war eigentlich das Ziel. Wir waren eine kleine Gruppe mit 6 Leuten. Und ja, am Anfang hat sich das natürlich alles wunderbar gut angehört. Natürlich war dann diese Naturliebe nicht bei allen so stark, sondern die anderen haben dann die meisten lieber ein bisschen geangelt oder ein bisschen gegrillt und solche Sachen gemacht. Und es kam einfach auch in der Gemeinde nicht so gut an, beziehungsweise der Ortsvorsteher wollte das Ganze mehr gepflegt haben wie einen Park. Das heißt, es musste regelmäßig gemäht werden. Das war eigentlich so das Hauptziel. Irgendwo Natur entwickeln zu lassen, Biotop entstehen zu lassen, war so überhaupt nicht in diesem Sinne. Und das war so der Kampf gegen Windmühlen, und im Endeffekt ist es dann gescheitert, und wir haben das Ganze dann abgebrochen nach ein paar Jahren, weil ich bin mir vorgekommen, wie der Platz war auf dem Fußballrasen, wo jede Woche dann mit dem Rasenmäher rumfahren soll. Das lohnt sich nicht, das bringt's nicht. Und bin dann in den Fischereiverein eingetreten und habe dann da meiner Fischerei gefrönt.
Ja.
Genau.
Wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, der Weiher, das war so ein Weiher, der drumherum flachgrün gemähte Wiese im Prinzip hatte und dann plattgetretenes Ufer an den Stellen, wo die Leute irgendwie ans Wasser herantreten, und ansonsten nicht allzu viele Elemente, die irgendwie interessant sein könnten für Organismen?
Genau. Also es sollte nach Wunsch bis ans Gewässerrand rangemäht werden. Das ist also im Prinzip wie auf dem Golfplatz. So war so die Vorstellung. Und alles andere ist nicht gewünscht gewesen. Das ist Unkraut und Wildnis. Und es gab eine relativ große Liegewiese, weil es eigentlich ursprünglich ein Badeweiher war. Es hat aber niemand gebadet, weil die Wasserqualität nicht die tollste war. Und auch diese Liegewiesen hätten mir ständig mähen sollen für niemand. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil selbst in diesem Bereich sollte keine Natur irgendwo sich ansiedeln oder da sein, sondern es sollte gepflegt sein, es sollte ordentlich sein. So wie wir es heute leider auch noch in sehr vielen Bereichen sehen. Also nur gemäht und gepflegt, ordentlich und reicht dann als Natur, wenn es grün ist. Mehr muss, das soll da nicht sein.
Was war so deine Vision damals, was du so an Elementen da hinbekommen wolltest? Wolltest du erstmal einfach so ein paar Gehölze irgendwie auch da hinbekommen oder waren es erstmal nur, dass du gesagt hast, es gibt so ein paar Bereiche, wo Röhrichte gefördert werden? Wie muss man sich das vorstellen? Was war
ursprünglich
so
war der Plan, genau, also mal einen Gewässerrandstreifen stehen zu lassen, da war das Fachwissen noch gar nicht so tief da oder mit Beschattung oder sowas hat man sich da noch gar nicht abgeben, sondern es sollte, für mich hat es einfach dazugehört, so ein Streifen mit einem Meter Breite vielleicht, wo einfach die typischen Röhrichte vorkommen, wo ein Rohrkolben vorkommt, wo Schwertlilien dann aufkommen. Und zusätzlich war noch geplant, im hinteren Bereich einen kleinen Teich anzulegen, also so ein Biotop anzulegen, Flachwasserteich, wo dann speziell für Amphibien oder für Wasserinsekten dann interessant war, also ohne fischereiliche Nutzung. Wurde uns auch zugesagt und haben wir dann auch die Freigabe bekommen. Wir hätten aber sämtliche Baggerarbeiten selber bezahlen müssen. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil es kann niemand auf gemeindlichem Grund dann mehrere hundert Euro oder tausend Euro investieren in Baggerarbeiten, um ein Biotop anzulegen, wo dann eigentlich gar nicht gewollt war. Und ja. Daher ist das Ganze dann ja gescheitert.
Mhm. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, du bist dann in den Fischereiverein Nördlingen eingetreten und hast 2017 auch die Fortbildung zum Fischereiaufseher gemacht. Das hört sich super spannend an. Was ist ein Fischereiaufseher?
Ein Fischereiaufseher? Ja, das ist so ein bisschen der Buhmann bei den Fischern. Ein Fischereiaufseher ist eigentlich sowas wie im Straßenverkehr vielleicht die Politesse. Also wir sind dafür da, zu überwachen, dass alles draußen am Gewässer richtig abläuft, dass die Angler Fischereischeine, die gültigen Fischereischeine haben, dass sie den Vorgaben entsprechend die Fischerei ausüben, das heißt sich an Fangbeschränkungen halten, sich an Begrenzungen der Fangarten halten, also Routenbegrenzungen zum Beispiel, oder aber auch, und das fand ich deutlich spannender, das Drumherum ums Gewässer, also das Biotop an sich, also die Lebensgrundlage der Fische, ist auch ein Bereich, wo eigentlich die Fischereiaufsicht sich darum kümmern soll. Und in der Ausbildung wurde so und so erklärt, wir sind das Auge am Wasser. Wir sollen also quasi draußen sein, wir sollen beobachten und wenn wir was feststellen, sollen wir solche Sachen natürlich unterbinden, beziehungsweise dann auch an die zuständigen Behörden weitermelden. Also diese Aufgabe des Kontrollierens von Anglern ist eigentlich nur ein kleiner Bereich oder ein relativ, ja, ein wichtiger Bereich, aber gar nicht so, wir werden immer ein bisschen auf das eingeschränkt, aber ich finde es eigentlich so, dieses Ganze drumherum, sich um dieses gesamte Ökosystem zu kümmern und wirklich dort draußen zu sein und zu sagen, okay, da läuft was verkehrt, da wird Wasser abgepumpt oder da wird was eingeleitet, solche Sachen einfach dann auch weiterzugeben und dafür zu sorgen, dass dieses Ökosystem erhalten bleibt, dass das nicht geschädigt wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist eigentlich auch das, was ich jetzt die letzten Jahre verstärkt mache, auch mit meinem Projekt, dass ich einfach mich mehr, viel mehr um diese Geschichte kümmere und weniger um die Angler selber, sondern gesamte Ökosystem, quasi den Lebensraum der Fische zu schützen und zu erhalten als Lebensgrundlage.
Ja.
Das klingt auf jeden Fall auch nach einem sehr ereignisreichen Tätigkeitsfeld. Gab es denn auch lustige soziale Interaktionen oder irgendwelche Kuriositäten, denen du begegnet bist im Laufe der Jahre, wo du da unterwegs bist im Gelände, dass du irgendjemanden in einem Gewässer entdeckt hast und dachtest, ja, fragen wir doch mal nach, was der gerade dort macht. Und ich weiß nicht, was man sich da so alles vorstellen kann, was da so passieren kann.
Lustig, ja, mei. Lustig ist nicht immer alles. Ja, es gab eine ganz, ganz witzige Geschichte mit einem Angler, den wir kontrolliert haben und den haben wir abends kontrolliert. Und da waren wir zu zweit unterwegs, weil sonst haben wir eigentlich nur tagsüber kontrolliert und er kam mir bekannt vor. Es gab dann auch eine Auffälligkeit, die wir dann notiert haben und ich habe ihn dann dort dann das Ganze dann erwähnt. Und er hat dann verneint, dass er mich kennt. Sie kommen mir bekannt vor, wir haben doch schon mal nein, wir haben noch nicht. Und Als wir das Ganze dann aufgenommen haben, hat er sich dann lauthals beschwert, das wäre unfair, was wir machen. Weil wir wären noch nie nachts gekommen. Wir wären immer nur tagsüber gekommen und jetzt nachts zu kontrollieren, das wäre unfair in seinen Augen. Weil er sich natürlich darauf verlassen hat, dass wir nachts nicht kommen und er nachts dann einfach so fischen kann, wie er möchte. Und ist so ein Running Gag unter uns Fischereiaufsehern, dass es unfair ist, nachts zu kontrollieren.
Sehr gut. Aber ja, das sind irgendwie so diese Geschichten. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn man ja letztlich, gibt es ja immer Leute, die Mittel und Wege suchen irgendwie und nicht so richtig Lust haben, sich an Auflagen zu halten. Und ich denke, da gibt es schon ganz ulkige Entwicklungen. Und ich merke das hier im Ruhrgebiet immer nur. Hier sind sehr viele Menschen, die hier zusammenkommen und da möchten immer alle am Wasser schwimmen gehen oder wie auch immer und nutzen halt wirklich auch Gewässer, die dafür einfach nicht geeignet sind. Die haben aber, glaube ich, auch immer die besten Ausreden auf Lager, wie wenn es darum geht, wenn man dann plötzlich erwischt wird, was dann die Begründung ist oder warum aber mal eben oder wie auch immer. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen. Aber ja, es ist natürlich unfair, also plötzlich nachts aufzukommen.
Nein, aber
so ganz ohne Vorankündigung.
Ohne Anmeldung, ja. Nein, aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig, auch wenn es manchem Fischer dann vielleicht lästig ist, dass man kontrolliert. Aber wir sind ja eigentlich für die ehrlichen Fischer da und die meisten sind einfach ehrliche Fischer. Und wenn wir jetzt nicht kommen, dann sind die Ehrlichen die Dummen. Und das ist einfach bei allem, egal in welchem Lebensbereich wir gehen. Wenn Auflagen nicht kontrolliert werden oder die Einhaltung nicht kontrolliert wird, dann kann ich es mir sparen, weil die Ehrlichen halten sich dran und die anderen machen, was sie wollen. Das finde ich nicht fair. Ja, das sage ich, das ist dann unfair. Und das muss sich lohnen, dass man sich an Regeln hält und an Auflagen hält. Und wer es nicht machen möchte, der muss halt dann mit den Konsequenzen leben.
Ja.
Absolut. Jetzt hast du es gerade schon erwähnt, dein Projekt. Das müssen wir natürlich jetzt erstmal gebührend vorstellen, bevor wir dann wahrscheinlich noch ziemlich viel über dein Projekt reden werden. Dein Projekt, das ist das Projekt der Retzenbach. Damit hast du 2019 angefangen, indem du die Pacht des Fischereirechts da übernommen hast. Was das genau ist und wer das alles kann, da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber grundsätzlich muss man vielleicht erstmal sagen, dass du diesen Bach quasi, man könnte es sagen, gemietet hast oder die Nutzung gemietet hast und dann eben in eigener Kraft und mit sehr wenig finanziellen Mitteln eigentlich ökologische Renaturierung, Restaurierung da betrieben hast, um den ökologischen Zustand zu verbessern. Über dieses Projekt, ein absolutes Vorzeigeprojekt, das kann man wirklich nicht anders sagen, gibt es natürlich mittlerweile, es gibt YouTube-Filme vom Landesfischereiverband Bayern, es gibt Zeitungsberichte, du machst Führungen da an dem Bach, du hast ganze Schulklassen, Naturschutzvereine dazu Gast. Und bist auch letztes Jahr ausgezeichnet worden für dein Engagement mit dem Grünen Engel. Und der Grüne Engel ist eine spezielle Ehrung, die vergeben wird vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz für vorbildliche Leistungen in den Bereichen Umwelt und Verbraucherschutz. Dazu natürlich herzlichen Glückwunsch, auch von uns.
Danke.
Und wir sind total gespannt. Erzähl uns doch einfach mal, was ist das, dein Projekt der Retzenbach? Wie kamst du da drauf? Warum genau der Bach? Wie ging es ihm damals? Wie geht es ihm heute?
Wie kam ich drauf? Wir haben es in der Einleitung schon gehört. Also in Vorträgen mache ich oft den Spaß und sage, okay, ich stehe seit über 40 Jahren mit beiden Beinen in Bächen, was auch ganz gut zutreffend ist, weil ich, seit ich mich daran erinnern kann, irgendwo in Bächen drin stand mit den Gummistiefeln, bisher vollgelaufen sind. Wir haben es erwähnt, dieses gescheiterte Teichprojekt, dann der Eintritt in den Fischereiverein, der Versuch im Fischereiverein in die Richtung etwas zu erreichen, was leider gescheitert ist. Das heißt, ich habe mich knapp 20 Jahre damit begnügt, zu jammern. Darüber, dass niemand was macht, dass niemand was machen möchte. Mir waren die Defizite bekannt oder ich dachte, mir wären die Defizite bekannt. Natürlich noch nicht auf diesem Niveau, was es jetzt mittlerweile ist. Und es gab 2019 im Fischereiverein das Angebot, einen Forellenbach zu pachten. Ein Forellenbach ist unter Anglerkreisen in den meisten Fällen so das Nonplusultra, weil Forellen zu fischen ist eigentlich, das wollen eigentlich die meisten Angler und Forellenbach, klasse. Und es war großes Schweigen, weil jeder hat sich gedacht, okay, ein Forellenbach, ein Top-Forellenbach zu pachten, das kann ich mir nicht leisten. Und nachdem sich niemand gemeldet hat, haben wir gedacht, okay, leisten kann ich es mir auch nicht, aber ich kann es mal angucken, weil es mich einfach interessiert. und habe mich gemeldet und habe dann auch die Kontaktdaten bekommen und habe dann die Koordinaten bekommen oder diese Strecke genannt bekommen. Habe mir das angeschaut und war dann etwas entsetzt, ja, von diesem Forellengewässer, weil es im Prinzip ein bisschen ausgeschaut hat wie ein Straßengraben. Ja, es war Trapezprofil, also seitlich runtergebaggert, relativ begradigt. Ich bin das Ganze abgelaufen, ich konnte keine Fische entdecken. Als Angler hat man seine Möglichkeiten oder seine Mittel. Man stampft dann Ufer mal auf, man sieht dann die Fische flüchten und ich habe nichts gesehen. Da war also wirklich nichts los. Hab dann meinen Mentor und mein Vorbild aus dem Fischerkurs schon von damals, in Kurt Strauß, mit dem ich immer in Kontakt geblieben bin, gefragt und gebeten, das sich mal anzuschauen, weil mir würde es interessieren, ich würde es gern pachten, aber ich sehe da keine Fische nicht und ich sehe da auch nicht, wo ich da fischen sollte. Und er hat es natürlich sofort aufgenommen, weil er da ja wirklich ein Vorbild war in dem Bereich. Und wir haben das Ganze beprobt, chemisch und biologisch, und kam auf eine Gewässergüte von 2,1, also nicht sonderlich gut, aber jetzt auch nicht schlecht. Und gerade auch die biologische Kartierung lief eigentlich völlig aus dem Ruder, weil wir hätten eigentlich eine halbe Stunde kartieren dürfen, um das Ganze nach DIN zu machen. Und meine Aufgabe war, die Zeit zu stoppen. Das Ganze hat dann nicht funktioniert, weil nach der halben Stunde hat er gesagt, schalt die Stoppuhr ab, er muss weitermachen, er hat zu wenig. Also wir haben an Makrozoobendus einfach zu wenig. Er sagt, er kann mit diesen Menge, was er jetzt hat, kein Urteil nicht fällen oder kann da keine Bestimmung nicht machen. Und dann haben wir da die Zeit ein bisschen überzogen, um einfach genügend Individuen zu bekommen. Und das Interessante war, was ihnen auch da Rätsel war, wir haben sehr hochwertige Arten drin gehabt, also Zeigearten von Gewässergüte von 1,5, so wie die Sericostoma zum Beispiel als Köcherfliege, bis hoch zur Schlammfliege oder Rattenschwanzlarve. Also es war die komplette Bandbreite von 1,5 bis 3 vertreten, aber nichts in großen Mengen. Also von allen nur wenige Individuen. Und das war halt völlig seltsam, ja, weil normalerweise tendiert es dann in eine Richtung und man hat dann von den Zeigerarten einfach dementsprechend viele. Wenn jetzt ein Gewässer relativ schlecht ist, dann hat man einfach viele von diesen Zeigerarten, die auf eine schlechte Gewässerqualität hindeuten. Und ja, uns war es nicht schlüssig. Kurt hat mir dann ein Gutachten rüber gemacht und hat das Ganze auch ja ausgerechnet, was von Ertrag das da möglich wäre und wie man dann auch den Pachtpreis ermittelt. Das Ganze war dann um die 10 Euro. Also was rein rechnerisch möglich wäre auf diesen mehreren Kilometern. Und was mich eigentlich noch viel mehr geschockt hat, er hat mir das Gutachten gemacht und hat mir in dem, wo er mir das übergeben hat, und wir waren da wirklich schon ja fast 20 Jahre gute Bekannte, und er sagt mir, André, wenn du das pachtest und du setzt Fische ein, zeige ich dich an. Mhm. Und das hat mich dann schon geschockt. Und er sagt, ich habe dir jetzt ein Gutachten gemacht, ich habe das beprobt, ich habe festgestellt, dieser Lebensraum ist nicht geeignet für Fische. Wenn du Fische einsetzt, werden die abwandern oder verhungern. Und das wäre ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Mhm. Und ja, hat mich dann im ersten Moment etwas geschockt. Und sage, nee, das ist nicht der Plan, dass ich dann Fische einsetze. War dann bei der Stadt, die Stadt wollte es verpachten. Ich habe dann gesagt, okay, als Fischereirecht völlig uninteressant, ich kann nicht fischen, da sind keine Fische drin, ich kann keine Fische einsetzen, macht keinen Sinn. Aber ich könnte mir vorstellen, ich wollte sowas schon immer mal probieren, ein Öko-Projekt. Pachte das Fischereirecht, also das Fischereirecht gibt mir die Erlaubnis, Fische zu besetzen, Fische zu fangen, also die ganze Hege zu übernehmen von Fischen, Muscheln, Krebse, Neunaugen, alles was so im Bach lebt, oder diese Makrozoobendus, diese Kleinlebewesen. Darf ich mir aneignen, natürlich im Rahmen der Zulässigkeit. Und das wollte ich natürlich dazu haben, aber das Ganze nicht als Fischereirecht an sich, dass ich fische, sondern der Hauptansatz war eigentlich, ein Öko-Projekt draus zu machen. Und da war die Stadt dann damit einverstanden und ich konnte das günstig pachten. Die waren froh, dass es wegkam. Und ich bin zu meinem Öko-Projekt gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, mehr oder weniger. Und ja, das war
so. Wie lange ist so ein Pachtvertrag? Wie viele Jahre hast du denn abgeschlossen?
Auf 10 Jahre. Also diese Pachtverträge sind immer auf 10 Jahre abgeschlossen. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt dort 10 Jahre mehr oder weniger noch, nicht mehr, keine 10 Jahre mehr, aber ich habe da die Möglichkeit, 10 Jahre lang dieses Gewässer zu hegen. Ja, ja, so war der Einstieg in das Ganze.
Und wie ging es dann los? Also du hast dann das Fischereirecht erworben. Du hattest eine Art Ist-Zustand von dem Gewässer und dann was, also ich weiß nicht, über wie viel Kilometer reden wir hier oder wie viel Meter Bach reden wir?
Also die erste Strecke waren 3 Kilometer. Mittlerweile habe ich insgesamt 4 Strecken beachtet, wo ich unterschiedlich aktiv bin. Das kommt immer ein bisschen auf den Unterhaltspflichtigen an. Also sind mehrere Kommunen betroffen. Und der Hauptbereich ist eigentlich im Stadtbereich oder im Bereich der Stadt Nördlingen. Das war auch der erste Bereich, was ich gepachtet habe. Wie ging es dann los? Ich habe einen Kurt eingeladen wieder und sage, Mensch Kurt, ich habe es jetzt pachten können. Ich möchte jetzt starten. Kurt, du bist der Praktiker. Sag mir, was ich machen muss oder wie ich da an die ganze Geschichte rangehen muss.
Und also dein Ziel war, ich möchte den ökologischen Zustand verbessern.
Ganz genau. Das war mein Ziel. Ich möchte den Bach wieder in einen Zustand bekommen, dass darin Fische leben können, dass er auch fischereilich vielleicht irgendwann dann mal nutzbar wäre. Aber ja, dieses Ganze, wie kann man so aus so einem Bach wieder was Lebendiges machen, wo wirklich wieder viele Arten vorkommen, das war eigentlich so mein Interesse. Und nachdem ihr immer alle gesagt haben, sowas, das funktioniert nicht, das will niemand, da machen die Behörden nicht mit, das war so immer so der Tenor. Und dann dachte man, nee, das probiere ich jetzt. Und der Zustand ist schon schlecht. Ich kann nichts kaputt machen. Also so ein bisschen wie bei der ersten Hilfe, ja, der Patient liegt da. Nichts zu machen, macht seinen Zustand nicht besser. Also du kannst nichts falsch machen. Pack's einfach an, so als Quereinsteiger. Und ich sehe den Kurt heute noch stehen, wie er da stand und grinst. Und ich sage, Kurt, ich brauche jetzt musst du mir sagen, was kann ich machen, wie kann ich loslegen? Und er hat noch ein bisschen gelacht und hat mir das Buch dann hingehalten vom Wanner Bauer. Renaturieren kleiner Fließgewässer mit ökologischen Methoden.
Und das gesagt, verlinken wir auf jeden Fall auch.
Und sag, ja, Kurt, mache ich, aber jetzt brauche ich Tipps. Du musst mir jetzt sagen, wie kann ich jetzt loslegen? Und er sagt, ja, lies das. Und wenn du das gelesen hast, dann weißt du Bescheid. Dann kannst du loslegen. War dann ein bisschen enttäuscht, weil ich natürlich sofort Tipps hätte haben wollen und dass er mir sagt, jetzt mach das und mach das. Hat er nicht gemacht, sondern hat er gelacht und hat gesagt, lies das. Und dann habe ich das gelesen, dann habe ich es nochmal gelesen. Und dann habe ich angefangen mit minimalen Maßnahmen. Im Prinzip nur einen Stock vom Biber einfach ins Bachbett mal reingesteckt. Weil der Wanderbauer schreibt auch von Mikrohabitaten. Denke mir, okay, das wird nicht viel passieren. Und habe den Stock reingesteckt und war eigentlich so die ersten 2 Jahre dann ständig unterwegs mit Wartstiefeln und Küchensieb und habe im Bach gekäschert und Makrozobendus gefangen und bestimmt und guckt und was in, ja, einfach den Bach kennenlernen und wo kommt was vor und wie sind die unterschiedlichen Lebensräume. Und diese kleine Stöcke, die 3 Stück, was ich da reingesteckt habe, bin ich ein paar Wochen später, 2 Wochen, 3 Wochen später wieder rankommen und da hat sich natürlich so Geschwämsel angesammelt, also so kleine Äste und ein bisschen Gras und so Zeug ist dann halt hängen geblieben, was halt so der Bach mitgebracht hat. Und ich habe mir da gar nicht groß was erhofft und bin ran mit meinem Küchensieb und habe da so rangeklopft und habe mir von der Strömung quasi die Sachen eintreiben lassen ins Küchensieb. Und schau in dieses Küchensieb rein und das Küchensieb war voll mit Eintagsfliegen, also mit so frei schwimmende Arten und ich habe da so vielleicht 50 von diesen Eintagsfliegen drin gehabt. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, boah, das funktioniert wirklich. Selbst mit diesen minimalen Maßnahmen, wo 10 Sekunden dauert, so einen Stock irgendwo ins Kiesbett reinzustecken, habe ich jetzt einen Lebensraum geschaffen, ein kleines Mikrohabitat, wo sich sofort Eintagsfliegen ansiedeln können, wo die da einen Lebensraum finden. Und das war so der Beginn. Und zu meinem großen Vorteil war bei der Stadt Nördlingen der Wolfgang Wiedemann von Unterhalt zuständig, als Unterhaltspflichtiger der Stadt Nördlingen. Und der kam vom Wasserwirtschaftsamt. Und den habe ich mir dann auch mal eingeladen und habe mit ihm das abgesprochen. Und der war da sofort Feuer und Flamme und hat mir da sofort Freigabe gegeben, was ich alles machen darf und Raubbäume einbauen und Ufersicherungsmaßnahmen und sowas. Da habe ich sehr, sehr freie Hand von ihm bekommen und sehr viel Unterstützung von ihm bekommen. Ja, das war auch so mit ein ganz großer Glückstreffer, ja, dass man da einfach so die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt dann dran bekommt, der wo da einfach sofort dabei ist. Und der hat mir dann auch zugesagt, ich kann 2 Mitarbeiter haben, ich kann einen Backer haben und dann kann man da richtig was bewegen. Und das habe ich dann aber abgelehnt, sage ich, das möchte ich nicht, weil ich möchte versuchen, wie weit komme ich mit händischen Mitteln. Als One-Man-Show klassisch, nicht, weil ich niemand dabei haben wollte, was es natürlich erleichtert, wenn man sich mit niemand abstimmen muss, mit keinem zweiten, nicht, weil es keine Interessenkonflikte gibt, sondern man einfach so machen kann, wie man selber möchte. Sondern auch, weil das Ziel damals war ja, quasi diesen Retzenbach voranzubringen, diese Strecke voranzubringen. Und wenn das funktionieren sollte, war meine Idee, in Nachbargemeinden zu gehen, zu den Bürgermeister zu gehen und zu sagen, pass mal auf, ich habe da das und das gemacht, so und so hat es funktioniert. Das können wir doch mal anders auch machen, um einfach diesen positiven Effekt, was ich da mir erhofft hatte, auch weitertragen zu können. Und wenn ich dann zum Bürgermeister einer kleinen Gemeinde komme und sage, wir brauchen einen Bagger und ich brauche 2 Leute, dann sagt er, ja, das ist alles schön und recht, aber ich habe eine Halbtagskraft und ich kann einen Bagger kann ich dir keinen stellen, das Geld haben wir nicht. Und dieses Argument wollte ich ausgrenzen. Und das ist somit, denke ich, ein Schlüssel zum Erfolg, dass ich einfach gesagt habe, okay, absolut low budget, keine Subventionen, keine Förderungen, keine Genehmigungen, alles im Unterhalt und alles mit händischen Mitteln und ich alleine, mehr oder weniger. Um einfach diese Argumente rauszunehmen. Dass mir niemand sagen kann, können wir uns nicht leisten oder es dauert mir zu lang oder die Genehmigung, bis wir die bekommen oder dieses ganze Durchhalten, was es einfach dauert, ein Jahr oder eineinhalb Jahr, bis man Genehmigungen bekommt. Und da muss schon ein sehr großer Wille da sein, von Seiten seiner Kommune, sowas durchzustehen. Mhm. Und da wollte ich einfach diese Argumentation wollte ich rausnehmen mit dieser Vorgehensweise.
Sehr gut, das klingt gut, weil lösungsorientiert arbeiten ist immer schwieriger, als Ausreden zu finden und zu überlegen, woran es alles scheitern kann. Aber das gibt's ja wirklich sehr häufig, deswegen ich kann das gut nachvollziehen. Wenn wir jetzt nochmal, du hast vorhin schon den Begriff Forellenbach genannt, so aus diesem Angler-Jargon. Forellen leben ja jetzt nicht überall. Für die Leute, damit die das so ein bisschen einordnen können räumlich, wo befinden wir uns, wenn du darüber sprichst? Also wie sieht so ein Gewässer aus? Was sind da Höhenmeter? Ist das quasi so ein bisschen gebirgig schon? Oder sind wir da im Tiefland in Deutschland, dass die Leute das so ein bisschen einordnen können?
Also verordnet, das Gewässer entspringt eigentlich aus den Ausläufern von der Schwäbischen Alb. Und die Schwäbische Alb wurde in dem Bereich durch einen Meteoriteneinschlag des Nördlinger Ries gebildet. Also ganz aktuell jetzt auch wieder in der Presse, weil sie eine Auszeichnung bekommen haben als international, auch als international bekanntes Geotop oder wichtiges Geotop. Und das Wasser, was dann kommt aus dieser Schwäbischen Alb, aus diesem kalkigen Karst, Gebirge, muss man sagen, kommt natürlich ganzjährig kalt. Das heißt, wir haben ganzjährig niedrige Temperaturen, so wie es die Forelle auch braucht. Also Forellenbach muss kaltes Wasser haben. Das darf im Sommer auch nicht warm werden. Die Forelle ist an kaltes Wasser gebunden. Und sauerstoffreich muss es natürlich sein. Es muss eine kiesige Gewässerstruktur haben. Also sie hat schon bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Ansprüche an ihr Gewässer, an ihr Habitat. Im Gegensatz zum Beispiel Karpfen, der es dann eher stehend haben will, der auch einen schlammigen Grund haben möchte, der auch warmes Wasser ohne Probleme verträgt, da ist die Forelle deutlich empfindlicher. Also das haben wir schon in einem ganz anderen Habitat und das wird auch oft vergessen, gerade bei Laien, die für diesen Bach ist ein Bach, aber ein Bach, es gibt ganz viele unterschiedliche Typen von Bächen und das sind ganz unterschiedliche Lebensräume und haben auch ganz unterschiedliche Arteninventar. Und man kann die nicht alle gleich behandeln oder nicht was beim einen Bach richtig ist, ist beim anderen Bach einfach falsch, ja. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und das Ziel muss natürlich sein, dieses Wasser kühl zu halten, daher auch die Beschattung, wie wir es ganz am Anfang schon gehört haben, und die sauerstoffreich. Das heißt, das Wasser muss strömen, es braucht einen kiesigen Grund. Und dann haben wir einfach diese speziellen Arten, wo wir jetzt die Forelle natürlich als Überart einfach mal ansetzen, aber es natürlich ganz viele Makrozoobendos zum Beispiel auch gibt, oder andere Kleinfische, die genau auf solche Gewässer angewiesen sind.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, also wir werden natürlich auf den sozialen Medien auch Fotos vom Retzenbach zu dieser Folge mit hochladen. Aber du hast ihn gerade schon für alle, die natürlich uns jetzt einfach zuhören und nicht Zugriff auf diese Bilder haben, gesagt, im Endeffekt wie so ein Straßengraben sah er aus, als du ihn übernommen hast. Wie kriege ich denn dann jetzt mit händischen Mitteln das Substrat verändert? Wie kriege ich denn da jetzt Beschattung hin? Also was mache ich denn dann jetzt?
Ja, was machen wir dann jetzt? Wir können natürlich in dem Rahmen, wenn wir sagen, wir möchten genehmigungsfrei bleiben, wir möchten im Rahmen des Unterhalts bleiben, dann sind wir natürlich schon ein Stück weit eingeschränkt. Das heißt, wir können keine große Laufverlagerungen machen, sondern wir müssen uns einfach auf kleine, minimale Maßnahmen beschränken. Und ganz wichtiger Punkt, das wird dem Thomas gefallen, Totholz. Also auch im Bach ist Totholz absolut Leben. Und das sind einfach so Sachen, ich komme ja nicht aus diesem Bereich, sondern bin der Quereinsteiger, bin der Laie, wo sich da interessiert und das einfach dann selber zu erleben und zu sehen, wie stark das Totholz besiedelt wird, wie positiv die Auswirkungen von Totholz im Gewässer sind als strukturgebendes Element, wo die Strömung bricht, wo sich einfach Kies umlagert, wo sich Substrat umlagert, wo man unterschiedliche Körnungen von Substrat bekommen. Das sind einfach minimale Maßnahmen, die kein Geld kosten und richtig, richtig viel Wirkung zeigen im Gewässer. Also Totholz im Bach einfach mal belassen, solange es der Wasserabfluss gegeben ist und kein großer Rückstau nicht gibt. Einfach sowas mal drin lassen. Dann am Ufer Bepflanzung. Du hast es am Anfang schon erwähnt, Weiden. Weiden zu stecken, kostet kein Geld. Ich nehme die Weiden direkt am Bach von den Mutterbäumen oder von den Elternbäumen und stecke dann direkt diese Stecklinge wieder seitlich am Ufer rein. Das heißt, ich nehme das Material vor Ort, es kostet kein Geld. Die Bäume sind angepasst ans Boden, an den Boden, ans Klima und schaffe mir damit die zukünftige Beschattung. Und ganz, ganz wichtiger Punkt, Unterhalt. Gewässerunterhalt ist in ganz vielen Bereichen einfach, die Gewässerrandstreifen werden abgemäht, abgemulcht, damit das Ganze sauber aussieht. Das haben wir aufgehört, das haben wir beendet. Mulchen ist ein Thema, da geht bei mir der Vogel durch. Also, wer mich kennt, die lachen dann schon immer. Mulchen ist absolute Worst Case, ist absolute Horror, weil einfach alles und jedes kaputt gemacht wird und völlig sinnlos. Das haben wir relativ zügig abgestellt bekommen. Es gibt immer wieder mal noch kleinere Vorfälle, was wir jetzt hoffentlich dann doch beendet bekommen. Und in dem Moment, wo wir das beendet haben, kommen zum Beispiel auch Erlen von sich aus auf. Das heißt, wir haben Naturverjüngung von der Erlen, die was ja am Bach stehen noch, die großen Erlen, was noch stehen. Und innerhalb von 1-2 Jahren kommen kleine Erlen auf, ohne dass man irgendwas dazu tun muss.
Jetzt muss man vielleicht einmal erklären, was genau ist denn Mulchen?
Mulchen, ja, kennen vielleicht ein oder andere aus dem Gartenbau, dass man quasi gehäckseltes Material auflegt. In dem Bereich der Pflege, Mulchen ist eigentlich ein Schlegelmähwerk und wurde eingeführt eigentlich zur Schädlingsbekämpfung, um den Maiszünsler zu den Lebensraum zu verwenden, zu zerstören. Also ein Maiszünsler ist ein Schädling, der was eingeführt worden ist, was eigentlich ursprünglich bei uns nicht heimisch war und in diesen Stoppeln, wenn das Maisfeld abgeerntet ist, überwintert und dann Schaden verursacht in der Landwirtschaft. Und um diesen Lebensraum zu zerstören, also diese Stoppeln zu zerstören, hat man die Mulche eingeführt. Das sind im Prinzip Hämmer, die was sich um eine Achse drehen und alles kurz und klein schlagen. Und die werden ganz bodennah geführt. Das heißt, diese Maisstoppeln werden total zerschreddert, zerschlagen. Und damit ist dieser Lebensraum mitsamt der Larve zerstört. Das heißt, der Maiszünsler kann sich da nicht mehr fortpflanzen oder leben und man dämmt ihn einfach da damit ein. Und ja, wir wollen natürlich auch gepflegte, ordentliche Landschaften haben und dann kam man ganz schnell auf die Idee, okay, man kann ja das auch zur Landschaftspflege verwenden, diese Mulche, weil das Material wird klein zerschlagen und kann dann auf der Fläche liegen bleiben. Man muss es nicht abräumen, man muss nichts kompostieren und bekommt somit sehr günstig diese Landschaft gepflegt, ordentlich, so wie wir es ja haben wollen. Und das ist absoluter Horror, ja, weil alles, was da drin lebt, in so einem Randstreifen oder in so einem auf Feldränder, es gibt ja quasi, also hier bei mir in der Gegend, keinen Wiesenweg mehr, keinen Feldrand mehr, das nicht mehrfach im Jahr gemulcht wird. Und egal, was da drin ist, ob das eine Heuschrecke ist, ob das eine Eidechse ist, ob das ein Vogelnest ist, das ist tot danach, da lebt nichts mehr. Also beim Kreiselmähwerk, wenn wir über die Wiese mähen, haben wir ca. 80% Ausfall an Insekten. Beim Schlegelmähwerk, also beim Mulcher, sind wir bei fast 100%. Und das völlig sinnlos. Und wird dann als Pflegemaßnahme dargestellt. Das ist keine Pflege, das ist ja Massenmord an allem, was da drin lebt. Gleichzeitig auch durch diese Mulchauflage haben wir natürlich Aufdüngung von den Flächen. Das heißt, wir kriegen auch von der Botanik nur einfache Arten nach, stickstoffliebende Arten. Wir machen also Brennnessel, die Fauna kaputt, wir machen die Flora kaputt, wir haben dann auch noch Brennnesseleinöden. Und dann müssen wir erst recht mulchen, weil es sind ja nur noch Brennnesseln. Auch Brennnesseln sind wichtig, aber wir möchten natürlich auch keine Brennnesselreinfluren nicht haben. Mhm. Und sowas einfach auch die Bewusstsein zu schaffen. Leute, das ist keine Pflegemaßnahme. Das ist einfach völlig sinnlose Vernichtung von allem, was da lebt.
Jetzt haben wir aber den Nachteil natürlich, ich glaube, das ist die Maßnahme, die durchgeführt wird auf den allermeisten Flächen in Kommunen, wenn es um die Pflege von Parkanlagen, von Straßenbegleitgrünen, von Wegerändern geht und wahrscheinlich auch von Gewässerrandstreifen. Das ist wahrscheinlich nach wie vor, wenn man sich die Landschaftsgärtnereien anguckt in den Kommunen, das Mittel der Wahl aktuell, ne? Also das heißt, Man findet wahrscheinlich fast überall Mulchen bzw. Mulchmaat, wie es dann manchmal auch genannt wird. Ich sehe das auch sehr, sehr kritisch. Also das ist ein ganz großes Problem. Und es gibt auf jeden Fall so ein paar Bereiche hier am Rhein in Nordrhein-Westfalen, wo die entlang der Deiche gemulcht wird als Standartmittel so gesehen. Und man sieht einfach sofort einen riesigen Unterschied, wenn man dann mal eine Fläche hat, wo gemäht wird und Maat entnommen wird. Und da wird aber auch so gemäht, dass ein gewisser Teil stehen bleibt einfach von der Vegetation. Das heißt, da ist natürlich auch ein negativer Einfluss, aber der ist nicht so stark gegeben. Und vor allem, die Sonne kommt noch durch bis zum Boden und nicht obendrauf liegt dann zusätzlich nochmal dieser Schnitt quasi nochmal irgendwie und fördert irgendein Pilzwachstum darunter oder sonst was, was man da auch nicht haben möchte. Und das ist ein Riesenunterschied. Und ich kann mir das vorstellen, dass wenn man das irgendwie systematisch abändern muss, dann muss man wirklich einzelne Leute davon überzeugen, dass man wirklich an der Stelle mal was anderes ausprobiert als das günstigste, was momentan überall angeboten wird, ne?
Man kann es vielleicht ein bisschen so anbieten, ja, es ist die billigste Variante, es ist wirklich die günstigste oder die billigste Variante, aber alles, was billig ist, wird irgendwann teuer, das kommt, fällt uns wieder zurück. Und wenn ich jetzt heute zum Arzt gehe und eine Amputation vom Finger brauche und der sagt, Mensch, wir haben jetzt was ganz Tolles, Neues, das geht viel schneller, wir hacken dir den Finger mit dem Beil ab oder so. Klar ist das die billigste Variante oder die günstigste Variante, aber das möchte ja auch niemand haben, sondern wir möchten ja auch diese chirurgische Entfernung, auch wenn sie mehr Geld kostet und einfach sanfter für das Ganze ist. Und mein Herangehen ist natürlich auch, wir brauchen eine gewisse Pflege. Am Anfang war ich ja auch der Meinung, ich mache gar nichts mehr. Ich lasse diese Gewässerrandstreifen komplett, so wie sie sind. Und ein wichtiger Punkt war auch von Anfang an, ich habe mir die unsere Naturschutzbehörde dazu geholt, die zuständige Fachkraft, die Diana Schilling, habe ich mir damals schon eingeladen und die kommt mindestens einmal im Jahr, lade ich die ein und wir gucken uns das an, weil ich natürlich als Laie auch nicht die Hintergründe habe und wir haben dann bestimmte Sachen diskutiert, sehr offen von Anfang an, waren nicht immer einer Meinung, mittlerweile sind wir und sind sehr vielem sehr einig, weil ich natürlich auch als Laie nicht alle Hintergründe kannte und manche Herangehensweisen auch nicht klar waren. Und sie hat mir das relativ früh schon gesagt, sagt sie, das funktioniert nicht. Wenn du nichts mehr machst, wird es auf Dauer schlechter, weil sich dann einfach solche Sachen wie Brennnessel durchsetzt, weil das dann stärker kommt und dann verlieren wir diese Artenvielfalt. Also wenn du Artenvielfalt stärken und fördern willst, musst du mähen. Und ich habe das dann angefangen und zwar mit der Sense, mit der Handsense, also nicht mit der Motorsense, sondern ja nach altväter Sitte mit der Handsense bestimmte Flächen auszumähen, kleinräumig auszumähen und natürlich dann immer unter dem Aspekt, okay, was wächst hier und wo ist es am meisten nötig, um einfach mehr Vielfalt zu schaffen. Und es gibt natürlich bestimmte Bereiche, wo die Brennnessel sehr stark ist. Und dann nehme ich dann einfach partiell was raus, zum Beispiel. Es bleibt Brennnessel stehen. Ich versuche alle Formen von Brennnesseln auch zu haben. Also sei es beschattet, sei es halbschattig, sei es sonnig. Aber halt nicht mehr diese Brennnessel reinfloren. Und das wirklich abzumähen, beziehungsweise dann auch Strecken abzumähen, wo ich sehe, okay, da ist die Artenvielfalt noch nicht so hoch, um einfach dort das Material abzunehmen, zu verfüttern, Heu draus zu machen, um einfach sehr schonend Diversität zu schaffen. Weil es gibt natürlich auch Arten, die was nicht diesen dauerhaften Hochstaudenflur haben möchten, sondern die auch mal besondere Bereiche haben möchten. Weil das Ganze ist ja mittlerweile, ja, eigentlich komme ich aus der Fischerei, aber mittlerweile habe ich das Ganze über den Randstreifen, über den Gewässerrandstreifen raus ausgedehnt und man kommt immer tiefer rein und man entdeckt immer neue Sachen und neue Arten und neue Tiere, wo man dann mitfördern möchte oder die was dann da einfach mit vorkommen und für die man dann natürlich auch was machen möchte und machen kann, indem ich einfach dann solche Mähmaßnahmen dann so bestimmte kleine punktuell Sachen freistelle, wo dann die Eidechsen zum Beispiel sich sonnen können und dann direkt aber angrenzen, habe ich wieder meinen Hochstaudenflur. Das heißt, die können raus, können sich sonnen und wenn was aufkommt, zack, huschen die wieder rein in den Hochstaudenflur. Und wenn es eine wieder nachgewachsen ist, dann mähe ich das andere ab. Und lass auch sehr vieles über den Winter stehen. Es bleiben noch Disteln stehen, es bleiben Brennnesseln stehen, weil es einfach der Überwinterungslebensraum ist. Weil diese ganzen Arten, ob sie jetzt an Land sind oder im Wasser sind, die meisten haben ja mehrjährige Entwicklungszyklen, also gerade unter Wasser, wo die einfach brauchen. Und da darf ich einfach nicht ständig stören, sondern ich muss denen einfach Lebensräume bis ins Frühjahr dann anbieten. Das sieht dann wild aus, ja, wenn dann diese Hochstauden abtrocknet sind und das alles irgendwo ein bisschen struppig und ja, Altgrasstreifen, aber da ist einfach das Leben drin. Und das ist einfach wichtig, das zu erhalten und zu fördern.
Was machst du dann mit der Maat? Also, willst du dir nicht mehr vorstellen, mehrere hundert Meter, du bist dann da mit deiner Sense unterwegs und dann bleibst liegen, das ist dann ja auch nicht zielführend.
Nein, darf nicht liegen bleiben. Da muss ich wieder an die Diana Schilling erinnern, die mir dann sofort gesagt hat, das Material muss abgerecht werden. Also es muss abgeräumt werden, es muss abgerecht werden, es soll nichts liegen bleiben. Nicht ganz einfach, ja, weil das natürlich niemand will. Also es ist ein Riesenproblem. Darum wird auch so viel gemulcht, weil niemand braucht mehr dieses Material. Es ist quasi wertlos, muss man
ganz klar
sagen. Weil wir eine Übersättigung haben von Heu, von Gras, das es ist natürlich nicht keine Wirtschaftswiese, was da wächst, sondern es ist ganz viele verschiedene, unterschiedliche Arten an Stauden, an Gräsern. Wenn man jetzt auf
Wobei das jetzt ja eigentlich viel gesünder ist, ne? Also wenn man das jetzt an Tiere verfüttert ist, haben die da ja eigentlich auch einen totalen Vorteil von, als wenn sie da die Grasmonokultur in sich rein.
Absolut,
mampfen.
Ja. Aber da haben halt viele Tierhalter haben da Bedenken, gerade wie viel frisst sowas nicht. Und wenn man sich dann ein bisschen mit den Landwirten unterhält, die sagen dann, okay, sowas kann man die Rösser geben, die Pferde. Die fressen sowas. Und da hatte ich dann Glück mit der Caroline Zenfenig-Dolicek, die ich übers Tierheim kannte, die einen Gnadenhof betreibt mit drei Pferden und Ziegen. Und sie habe ich dann gefragt, sage, Mensch, könntest du dir nicht vorstellen, kann ich da mal was vorbeibringen von diesem Material? Und dann sagt sie, ja klar, bringen. Und dann habe ich sie gefragt, sage, was mögen Pferde oder was soll ich dir mähen? Was möchtest du denn haben? Und dann sagt sie, das weiß ich doch nicht, ich bin doch kein Pferd nicht. Bring einfach. Und dann sage ich, ja, wenn sie es nicht fressen, dann entsorgen wir es. Und ich habe dann gestartet, möglichst an Bereiche, wo man dachte, okay, das sieht noch am ehesten aus wie eine Wiese, wie eine konventionelle Wiese mit so Gräsern. Und habe das den Pferde gebracht und die haben dann schon ein bisschen komisch geguckt, was ist denn das jetzt? Und habe das erste frisch gebracht, habe mir dann ein Big Pack nennt sich das, so ein Futtermittelsack mit einem Meter auf einen Meter und einen Meter hoch, den habe ich mir oben aufgeschnitten und da habe ich das reinpackt und dann hinten ins Auto eingeladen und bin das zu den Pferden gefahren und zu den Ziegen. Und die haben das dann schon ein bisschen komisch anguckt und ja, ich habe dann auch am Anfang sehr viel Respekt gehabt vor diesen großen Pferden. Also das, respektabel, wenn die dann so kommen. Und ja, sie haben dann schon so ein bisschen da herumprobiert. Und als sie dann zum dritten Mal kam, kannten die schon das Auto. Dann wussten sie schon, okay, am Zaun vom Auto und standen schon am Zaun parat und wollten schon dieses Material haben. Und ich habe dann durchprobiert und was sie mögen, was sie nicht mögen, die haben wirklich alles gefressen. Und ganz zum Schluss habe ich dann so Säckengräser, so Sauergräser abgemäht. Da haben wir gedacht, die fressen sie nie. Die sind so scharfkantig, die sind so garstig schon vom Anfassen her. Und bring das und war dann noch drin und war dann noch mit den Pferden soweit. Wir waren uns einig, dass wir uns nichts tun. Und die waren völlig fasziniert, die waren völlig heiß auf diese Säcken, auf diese Gräser, wo ich mir gedacht habe, das fressen die nie. Und die Pferde waren da so scharf drauf. Und egal, was ich jetzt bringe, und man sieht dann auch einen ganz klaren Unterschied zwischen Pferde und zwischen Ziegen, die haben dann ihre eigenen Vorlieben. Und es ist jetzt wirklich ein Kampf, wenn ich da mit meinem Sack komme, dass sie mir überhaupt reinlassen ins Gatter, weil sie schon vorher rausfressen und gegen das Gitter drücken. Und ich teile es dann auf zwei verschiedene Flächen. Und dann fangen die wirklich an, auszuselektieren. Also die Pferde gehen da rein, die Ziegen stehen mitten rein ins Futter und fressen zuerst die Sachen raus, die was ihnen besonders gut schmecken. Und innerhalb kurzer Zeit fressen die das ganze Futter. Und so ging es mir dann auch mit dem Heu. Ich habe dann Heu gemacht, habe wirklich einen Autoanhänger voll Heu gemacht und habe das gebracht. Und dann sage ich, wie lange reicht das jetzt? Und dann sagt sie, ja, so 3 Tage ungefähr. Und am dritten Tag habe ich angerufen und sage, und was mit dem Heu, haben sie es gefressen, mochten sie es? Sagt sie, ja, sie hat eine Beschwerde. Das Heu ist seit gestern leer und sie fressen das eigene Heu nicht mehr. Sie möchten das vom Anhänger wieder haben. Also die haben deutlich gezeigt, dass es ihnen sehr gut schmeckt, dass sie diese Artenvielfalt, was sie da bekommen, lieben, dass es einfach ganz, ganz abwechslungsreiches Futter ist und natürlich auch den Riesenvorteil, wenn ich mit der Sense mähe, wir haben einen sauberen Schnitt, das heißt, es wird nicht abgeschlagen oder abgefetzt, wie es beim Kreiselmäherwerk ist. Wir haben keinerlei Schmierstoffe mit dabei drin, wir haben keine Abgase mit dabei drin. Das Ganze wird mit der Sense gemäht, mit der Gabel gewendet und dann im Sack abgepackt und an die Tiere verfüttert. Das heißt, die haben komplett sauberes Futter. Ja, und selbst wenn irgendwas drin ist, was ich oft dann immer so diese Kritik, ja, und Hundekot mit dabei drin oder sowas, dass ich gerade das Heu mit der Gabel von Hand wende, ich sehe ja alles, wenn was drin ist oder wenn auch Sachen drin sind, so wie Ackerschachtelhalm zum Beispiel, was die Pferde nicht fressen sollen, das kann ich aussortieren. Also es ist perfektes Futter, handselektiert, handverarbeitet und die Tiere lieben es einfach. Also da klar, Aufruf an alle, die Pferde haben, die Ziegen haben, traut euch, probiert es aus. Es gibt wenige Sachen, was wirklich giftig sind, wo ein Problem sind, die was man einfach dann kennen muss und dann aussortieren muss oder dann einfach ja über die Kompostierung entsorgen. Zum Beispiel bittersüßer Nachtschatten wäre zum Beispiel sowas, was sie nicht haben sollen, oder das Johanniskreiskraut, diese Sachen oder da ja Ackerschachtelhalm, der wird dann einfach aussortiert, beziehungsweise die Flächen werden dann nicht gemäht. Aber auch Brennnessel zum Beispiel, die lieben Brennnessel. Einfach abmähen, abliegen lassen, bis abends abwelken und dann vorbeibringen. Und die Pferde stehen top da. Also selbst der Tierarzt war völlig begeistert von diesen Pferden, vom Fellglanz, wie gut die dastehen. Und die Halterin, die Caroline, hat dann gesagt, ja, die bekommen das gute Futter vom Bach, vom André. Und der konnte dann erst gar nichts anfangen. Da sagt die, ja, sagt sie, ja, da sind Brennnessel mit dabei drin. Und Brennnessel ist eigentlich so eine Heilpflanze eigentlich auch für den Haarwuchs, vom Haarglanz. Und es ist wirklich so, der Schwarze glänzt wie Pech. Das ist herrlich. Das sind alte Pferde und die stehen top da. Die haben super schönes Fell. Und das zeigt einfach, dass es richtig ist, ja, was wir machen. Denn die Tiere schmeckt es, denen tut's gut. Und wir tun halt richtig gut was für die Natur. Und auch in diesem Randstreifen, diese Vielfalt an Insekten, was wir da drin haben. Und denen passiert natürlich dann auch nichts. Also diese Ausfallquote beim Sensenmähen ist ja minimal, weil ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich mal eine Amphibie zersense oder sowas, aber auch bis jetzt bin ich da gut weggekommen. Und wenn ich es kurz liegen lasse, beziehungsweise mit der Gabel aufschüttel, kann ich auch diese Insekten, was drin sitzen, möglichst am Bach lassen, weil die im Auto zu haben, ist auch immer kein Spaß, nicht, wenn man dann die ganzen Spinnen mit dabei drin hat. Das heißt, ich habe kaum Verlust an diesen Insekten. Die bleiben mir alle am Bach. Und ich werde die Botanik auf, schütze dieses Insektenaufkommen, schaffe neue Lebensräume, schaffe ja Vielfalt im Randstreifen und mache meine Freunde, meine Vierbeinige eine Riesenfreude mit diesem Futter.
Mhm. Jetzt hast du ja am Anfang schon erklärt, wie der Bach ganz zu Beginn aussah, dieser eine Abschnitt, mit dem du dich ja auseinandergesetzt hast. Wie ist das heute? Also wie würdest du jetzt denn heute beschreiben, diesen Abschnitt? Was hat sich getan? Was sieht man heute, wenn man da reinschaut? Und was hat sich alles verändert?
Es hat sich so viel verändert, dass ich letztes Jahr manchmal das Gefühl habe, ich bin ja mehrmals die Woche eigentlich am Bach, gerade im Sommer, dass ich meinen Bach noch mal erkannt habe. Dass ich am Bach stand und denke, okay, ich kenne mich nicht mehr aus. In einem Bereich, wo ich eigentlich ständig unterwegs war, weil sich einfach so viel jetzt innerhalb kürzester Zeit verändert hat, gerade in Bezug auf die Bepflanzung, dass man einfach, die Erlen sind 2,5-3 Meter hoch mittlerweile, die vor 2 Jahren, 3 Jahren kleine einzelne Triebe waren, sind jetzt richtige Büsche. Wir haben im Gewässer selber riesige Veränderungen in der Sollstruktur, dass wir einfach ganz wenige Bereiche noch haben, wo wirklich schlammig sind. Ganz viele Bereiche sind mittlerweile kiesig, feinkiesig. Wir haben Ablagerungen. Wir haben, ja, sandige Bereiche, wo sie seitlich anlagern. Wir haben diese ganze Böschungen sind relativ eingewachsen, sind richtig schöne Hochstaudenflur. Also komplett anders. Und wie stark sich das verändert hat, habe ich letztes Jahr gemerkt, als ich einen Vortrag vorbereitet habe für die Halbstagung vom Fischereiverband Schwaben, wo ich als Referent eingeladen war, in einer sehr, sehr hochkarätigen Besetzung, und habe mir dann die Bilder angeschaut und zum Teil von 2022 noch, wo man dachte, Wahnsinn, was sich in 2 Jahren getan hat, indem man einfach den Bach anders gepflegt hat, anders gemanagt hat, auch in Bezug auf Biber, die ganze Geschichte, wie viel sich da positiv verändert hat. Und auch diese ganze Soulstruktur, wie sich die verändert hat. Und wir haben letztes Jahr Elektrobefischung gemacht mit der Fischereifachberatung und haben so eine Strecke, wo wirklich, die habe ich mal als Negativbeispiel fotografiert. Und da habe ich Fotos von 21, 22, wo das ganze Ding noch ausschaut wie so ein Klärteich. Also richtig diese alten Teppiche, wo dann aufschwimmen, diese braunen Platten, und man hat nicht gesehen, dass es das ein Teich ist, sondern es sah eigentlich aus wie so ein Klärbecken, ja. Und in dem Bereich haben wir letztes Jahr dann gefischt und haben richtig schön Krabben gefangen. Und Krabbe ist so ein Kleinfisch, typischer Bewohner der Forellenregion, wo er wirklich auf strukturreiche Gewässer angewiesen ist, wo auf sauerstoffreiche, kiesigen Gewässergrund, also wirklich auch empfindliche Art ist. Und da haben wir richtig schön Bestand drin gehabt. Und das hat sich wirklich innerhalb von 2 Jahren geändert. Und das ist einfach auch so was, wo mich immer wieder begeistert und wo mir einfach zeigt, man kann in 2 Jahren wirklich sehr, sehr viel erreichen. Man kann sehr viel positiv verändern, ohne dass man Genehmigung braucht oder dass man 2 Jahre auf eine Genehmigung wartet. In der Zeit kann man sehr, sehr viel erreichen.
Ja, Elektrobefischung ist ja so ein Standard auch zur, ja, im Prinzip Ermittlung so ein bisschen, was an Fischarten da ist und wie viele auch ganz grob da sind in einzelnen Größenkategorien. Kannst du das mal ganz grob erklären, weil alle kennen es wahrscheinlich nicht, wie das funktioniert und wie man die Fische dann quasi untersucht?
Ganz genau kann ich es nicht erklären, da bin ich elektrisch zu schwach. Also es ist auf jeden Fall eine verbotene Fangmaßnahme, also das braucht eine Genehmigung. Es darf nicht jeder elektrisch fischen, sondern man braucht einfach dementsprechende Fachkenntnisse, man braucht einen Nachweis, man braucht eine Versicherung. Ich habe es über die Fischereifachberatung machen lassen als zuständige Behörde. Die haben die entsprechenden Erlaubnisse und Genehmigungen. Und das Ganze funktioniert so, dass quasi übers Einleiten von Strom über einen Kescher die Fische kurzzeitig schwimmunfähig, also betäubt werden. Die werden aber nicht dauerhaft geschädigt, sondern sie werden quasi nur, wie wenn man jemanden tasert. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Die können sich dann, wenn jemand tasert wird, der kann sich nochmal bewegen, der krampft dann und so kann man die einfach dann cachern und kann die Mengen dann erfassen. Derjenige, was Christian Witt, der was die Befischung durchgeführt hat, hat mir dann die Größe durchgesagt und die Menge und ich bin dann mit dem Block hinterhergelaufen und habe das Ganze quasi mit Strichliste geführt. Er hat dann gesagt, okay, Kobbe 3 Zentimeter und dann habe ich einfach meine Strichler gemacht unter 10 bis 12 Zentimeter und so wird das dann Ganze dann erfasst. Also die Fische sind auch nicht entnommen worden, sondern wir haben sie quasi nur kurz betäubt, beziehungsweise über den Kescher anziehen lassen, um sie zu sehen, um sie zu erfassen und dann haben wir die direkt wieder schwimmen lassen. Und so ist einfach eine sehr schonende, sehr sanfte Möglichkeit, einen Fischbestand zu erfassen, weil man sieht ja die Fische nicht. Also das man kann ja nicht sagen, okay, ich gehe da ran und kartiere die, wie jetzt Insekten oder sowas, wo ich dann einfach mich reinsetzen kann oder mit Lichtfallen die anlocken kann, sondern ich sehe ja in die Gewässer nicht rein. Und das ist einfach, ja, eine sehr schonende Möglichkeit, diesen Fischbestand zu erheben und zu gucken, okay, was ist denn eigentlich, was haben wir hier und was haben wir für Altersklassen da? Und es hat sich einfach gezeigt, wo die 2- bis 3-Jährigen waren sehr, sehr stark vertreten und es zeigt einfach, dass dieser Bestand sich so gerade im Aufbauen ist, dass es immer mehr werden dann auch die nächsten Jahre, hoffentlich.
Ja, sehr schön, aber das klingt ja wirklich nach einem sehr direkten Erfolg dann quasi auch einfach, wenn man das Ganze sogar noch dem zuschauen kann, wie die Populationen entstehen, weil sich sogar die Tiere dann wirklich noch direkt ansiedeln und junge Fische da sind und sowas, das finde ich schon sehr, sehr spannend irgendwie. Also sehr schön auch, wie du es erzählt hast, musste eben schmunzeln, weil du so schön angefangen hast, wirklich mit dem einen Mikrohabitat, was du dann ja, durch Zufall geschaffen hast, irgendwie, indem du das mal ausprobiert hast und sich das dann einfach entwickelt hat. Also wirklich richtig schön zu hören.
Das ist jetzt alles Ehrenamt, oder?
Das ist mein Bachprojekt, ist das Ehrenamt. Ich zahle Pacht dafür. Mhm. Also eigentlich ist es mein Hobby. Ja. Mhm. Also diese ganze Pflegemaßnahmen, diese ganze Unterhaltsmaßnahmen, das läuft alles in meiner Freizeit. Also im Prinzip, ja, ehrenamtlich kann man so sagen. Ja, es ist eigentlich, im Prinzip ist es mein Hobby. Und um nochmal auf diese Artenvielfalt zurückzukommen, viel deutlicher und viel sichtbarer wird es einem Gewässer anstreifen. Also gerade was Insekten angeht, irre. Also es ist wirklich irre, was die letzten Jahre, wie sich das entwickelt hat, angefangen bei den Wassergebundenen, bei den Eintagsfliegen und mittlerweile auch bei den Landinsekten, sage ich jetzt mal, an Käfern, an allem Möglichen, was da mittlerweile da ist. Und gerade wenn ich dann gesenzt habe und noch kurz warte und das Zeug einfach liegen lasse, man hat so diesen Einschnitt in diesen Gewässerrandstreifen, in diesen Hochstaudenfluren. Ich habe genau diese klare Kante, wo ich dann reinschauen kann und so einen Querschnitt habe und dann mal da ransitze und mal 2 Minuten in diesen Randstreifen reinschaue und sehe, was da an Käfern vorkommt. Und wir haben ja mittlerweile ganz tolle Möglichkeiten, über Bestimmungs-Apps solche Arten dann auch von Laien bestimmen zu lassen. Und das ist, also mich fasziniert es, wie viel und wie viel mehr das jedes Jahr wird. Und ich denke mir mal, okay, wann kommt der Zeitpunkt, wenn ich keine neue Art mehr entdecke? Und ja auch das Totholz, was wir dann an Land zum Beispiel da liegen lassen. Wir haben große Bäume, wo natürlich Äste runterbrechen, die wir dann liegen lassen. Und zum Teil dann schattig, zum Teil werden sie ausgemäht, dass wir auch da die Vielfalt haben an unterschiedlichen Habitaten, dass alles da ist, von beschatteten bis besonnten Totholz, unterschiedliche Durchmesser. Wir haben Hängendes, wir haben Liegendes. Und das zu sehen, wenn jetzt zum Beispiel der Moschusbock dann fliegt, war dieses letzte Jahr das erste Mal, und da kommen plötzlich so Riesenkäfer, die dann am einen herumschwirren, und man denkt, oh, was ist das? Und man bestimmt es dann und sieht dann diese Käfer. Also für mich absolute Faszination, ja, wie sich die Natur, wie schnell die zurückkommt und mit wie einfachen Mitteln, dass wir wirklich die Natur wieder zurückbringen können. Ja. Und zum Thema Ehrenamt, also aus diesem Projekt ist jetzt mittlerweile eine freiberufliche Tätigkeit erwachsen, weil es einfach nicht mehr ging. Nur in der Freizeit, beziehungsweise über ja Freinehmen in der Firma. Ich habe jedes Jahr so circa 110 Stunden minus gemacht, einfach für diese Arbeiten, für diese Termine, für diese Behördentermine, für Führungen etc. Und mein Chef hat mich da sehr massiv unterstützt oder unterstützt mich da sehr, sehr massiv und hat mir das auch zugelassen. Aber das funktioniert natürlich auf Dauer nicht, dass man den ganzen Urlaub, die ganze Freizeit und dann noch Minusstunden macht, um so ein Projekt voranzutreiben. Und darum habe ich jetzt im letzten Jahr dann meine hauptberufliche Tätigkeit reduziert, arbeite noch in Teilzeit und bin freiberuflich jetzt in diesem Bereich oder versuche in diesem Bereich tätig zu werden, um einfach die Zeit zu haben und die Möglichkeiten auch zu haben, da mehr zu machen. Und das ist der Bedarf, ist da. Und ich habe immer gesagt, ich mache so lange, bis sich jemand findet, der es besser kann. Und bis jetzt hat sich noch niemand gefunden, also muss ich es noch ein bisschen machen.
Hast du da auch so ein bisschen die, also hast du schon so Fördertöpfe gefunden, wo du dann tatsächlich auch mal ein paar Summen bekommen hast, um das so ein bisschen voranzutreiben, um diese Pflege mal finanziert zu bekommen? Oder ist das tatsächlich bisher alles sehr schwierig?
Ich habe es bis jetzt noch nicht versucht, auch wirklich an Fördermaßnahmen heranzukommen, weil nach wie vor mein Credo ist, ich möchte es eigentlich ein Stück weit selbsttragend machen und nachhaltig machen und alles, was mit Förderungen zusammenhängt, und dann habe ich wieder Auflagen, an die ich mich halten muss, und ich möchte eigentlich die Wertschätzung für dieses Maatgut zum Beispiel auch schaffen. Ich möchte zeigen, es ist wirklich absolut hochwertiges Material und man kann das nutzen, und ich möchte es eigentlich über die Schiene dann verwerten und dann sagen, okay, vielleicht findet sich irgendwann jemand, wo man sagt, okay, man kann das auch vermarkten, man kann das dann auch verkaufen als hochwertiges Futtermittel. Momentan geht es halt als Spende quasi an diesen Gnadenhof beziehungsweise ans Tierheim, wobei die nur Karnickel haben, das heißt, die Menge, was die brauchen an Heu, ist überschaubar, weil ja, für mich gehört das einfach ein Stück weit auch dazu, als Wertschätzung, ja, und als Unabhängigkeit, wenn man sagt, okay, man kann dieses Material verwerten, man kann das nutzen, man muss das nicht entsorgen als Grünabfall und sich dementsprechend subventionieren lassen oder fördern lassen, sondern ich möchte es eigentlich irgendwann so hinbekommen, dass es ja, verwertet werden kann, in dem Sinne, dass man vielleicht dann irgendwo ein bisschen was dafür bekommt, ja.
Wie geht's jetzt weiter mit deinem Projekt?
Wie geht's jetzt weiter? Also ich habe einiges an Führungen, an Vorträgen, was dieses Jahr kommen wird. Wir werden auch diesen Bereich Sensenmaat ausbauen. Wir haben letztes Jahr schon mal einen Schnupperkurs gemacht für Interessierte zum Thema Sensenmaat mit der BN-Ortsgruppe, die sich da dafür interessiert haben. Das wollen wir dieses Jahr ausbauen. Da versuchen wir, Nachahmer zu finden, versuchen auch diese Maat mit der Sense wieder ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, weil ich da einfach auch gerade im Naturschutzbereich Riesenvorteile sehe. Wir haben keinerlei Lärm, wir haben keinerlei Schmierstoffe, Treibstoffe, was wir brauchen. Wir haben absolut sanfte Pflege, wir haben super hochwertiges Futter, und was natürlich auch so ein Punkt ist, was man nicht vergessen darf, die Sense ist eigentlich mit das älteste Werkzeug, was die Menschheit begleitet hat. Ja, also kurz nach Sesshaftwertung haben wir mit der Sichel angefangen, und dann der nächste Schritt war die Sense, und die hat uns eigentlich bis vor 30, 40 Jahren, war es das Mittel der Wahl, war es das Mittel des Landwirts über Jahrtausende, muss man so sagen, und die fällt völlig hinterunter. Wir verlieren dieses Werkzeug innerhalb von wenigen Jahrzehnten, wenn wir da nicht dranbleiben und wirklich sagen, Leute, das ist ein ganz tolles Werkzeug. Und das zu beherrschen und das zu können, das ist eine gewisse Technik, was ich haben muss und was ich mir beibringen muss. Aber es macht natürlich wahnsinnig Spaß. Und ich mache immer so ein bisschen einen Witz. Ich biete es dann an als Workout für gut betuchte Städter, weil es ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man sensen kann, wenn die Sense gut läuft. Und man steht am Bach und die Vögel zwitschern, der Bach plätschert und man macht da seine rhythmischen Mähbewegungen. Das hat wirklich was, ja. Also das absolut tolles Gefühl und für die Natur natürlich eine klasse Geschichte. Und da möchte man auf jeden Fall dranbleiben, das möchte man ausbauen am Bach. Dann hoffe ich, dass ich wieder das Projekt bekomme von der Regierung von Schwaben. Die hat letztes Jahr ein Pilotprojekt gestartet zum Thema Gewässerrandstreifen bzw. Biotopvernetzung, was ja ein Riesenpunkt ist. Wir haben ja diese Einzelbiotope, dass die Vernetzung fehlt, dass die Arten nicht mehr wandern können. Da bieten sich natürlich Gewässerrandstreifen sowas von an. Also es sind Wanderkorridore in der Landschaft. Wir haben Lebensräume, wir haben Rückzugsräume und alles, was nicht fliegen kann oder schnell laufen kann, kommt ja in unserer Agrarlandschaft nochmal von einem Biotop zum nächsten. Und Bäche kommen in jeden Winkel, in jedes Eck, kommt irgendwo ein Bach her. Und wenn wir diese Gewässerrandstreifen dementsprechend gepflegt bekommen würden, beziehungsweise unterhalten bekommen würden, dann hätten wir einfach Wanderkorridore für ganz viele Arten, die in dem Bereich leben können, die da wandern können und auch diese Einzelbiotope wieder vernetzt werden, um einfach die Artenvielfalt, auch diesen Austausch wieder sicherstellen zu können. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hoffe ich, dass das wieder anläuft, dass wir da weitermachen können. Und ansonsten, ja, Nachahmer zu finden, Leute zu finden, die sowas mitmachen möchte. Wir haben jetzt letzte Woche die erste Nachahmerin, die erste Strecke begutachtet, beziehungsweise eingewiesen. Da geht's jetzt los. Da hoffe ich, dass wir, ja, dann auch dementsprechend Beprobungen machen können. Bin jetzt gerade an dem Flow-Projekt, habe ich mir jetzt gerade angemeldet, möchte da ein bisschen mitarbeiten und meine Expertise mit einbringen, beziehungsweise dann auch bei solchen neuen Projekten, zum Beispiel so Erstbeprobung dann machen über das Flow-Projekt und dann auch im weiteren Verlauf einfach das auch dokumentieren und nachweisen, wie sich's positiv verändert, was wir für Erfolge erzielen können, wie sich die Artenvielfalt steigert oder auch die Menge an Arten, ja, an einzelnen Individuen.
Wie breit muss denn so ein Gewässerrandstreifen eigentlich sein, damit das zum Beispiel als Wanderkorridor benutzt werden könnte, damit du positive Effekte auf das Gewässer siehst? Ja, wie breit ist deiner?
Desto breiter, desto besser. Und ich musste ein bisschen lachen, weil ein Fischereiaufseher-Kollege hat immer gesagt, jeder Meter zählt. Und ich habe ihn ausgelacht und sage, was willst du mit einem Meter? Ein Meter ist gar nichts. Bei mir, ich habe einen Streifen auf dem privaten Grundstück, da geht die Gewässergrenze bis, oder die Grundstücksgrenze bis ans Gewässer ran. Und ich habe Ufersicherung gemacht, eine Faschine reingebaut als Ufersicherung und habe mir dafür einen Gewässerrandstreifen erbeten, weil das wurde gemäht bis an der Rand, habe das dann ausgehandelt mit Eigentümer und Pächter. Und ja, es sollte natürlich die Wirtschaftlichkeit sollte erhalten bleiben und der Pächter hat gemeint, wenn er 10 Meter abgeben muss, wird die Wiese für ihn uninteressant, dann ist er nochmal lukrativ. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, oder ich habe das dann abgesteckt und habe alles, was schräg war, im Bach zugeschlagen als Gewässerrandstreifen, alles, was eben, also horizontal war, zur Wiese. Und so kamen Gewässerrandstreifen mit ganz unterschiedlicher Breite zustande, zwischen einem halben Meter oder einem Meter bis so 2 Meter circa. Und haben wir da eigentlich keine große Hoffnungen gemacht, haben gedacht, okay, besser wie nichts ist es auf jeden Fall. Und es ist absolut faszinierend, wie das Ding funktioniert, wie viel das selbst dieser Meter bringt. Also ich kann das wirklich bestätigen, jeder Meter zählt. Und selbst wenn es nur ein Meter ist, wo da ein Streifen stehen bleibt. Wir haben da Heuschrecken in Mengen, wie sie eigentlich nur von Österreich von den Bergwiesen kannte. Und wenn ich jetzt im Sommer irgendwelches Fachpublikum da habe und die Wiese gemäht ist, dann gehen wir immer an diesem Streifen entlang. Und es gab noch niemanden, der nicht noch 10, 20 Meter sagt, Wahnsinn, was es hier Heuschrecken gibt. Wir haben eine irre Dichte an Heuschrecken. Und wenn ich da mit der Sense entlanglaufe, das klingelt am Sensenblatt, weil es wirklich so kling, 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 die Heuschrecken gegen das Sensenblatt springen. Dementsprechend natürlich auch Aufkommen an Spinnen, Wespenspinne vor allem, aber auch andere Arten. Ich kann nicht mehr im Bach laufen, weil der ganze Bach überspannt ist mit einzelnen Spinnennetzen. Man läuft von Spinnennetz in Spinnennetz. Und das zeigt mir einfach, dass ein irres Insektenaufkommen da ist und dass selbst dieser schmale Streifen so wahnsinnig viel für die Natur bringt. Desto breiter das wird, desto besser ist es natürlich, aber selbst wenn man nur einen schmalen Streifen hat, es lohnt sich. Auch ein halber Meter Streifen, wo stehen bleibt, wo ein Altgrasstreifen da stehen bleibt, bringt was. Und ursprünglich war es geplant, nur auf halber Strecke diesen Randstreifen zu machen. Mittlerweile haben wir ihn auf kompletter Strecke. Die ganzen, ja, was sind das, vielleicht 800 Meter. Und auch die Eigentümer haben sehr stark umgelenkt, haben eigentlich mit Naturschutz am Anfang noch nicht so viel zu tun gehabt, sind mittlerweile total begeistert von diesem Projekt und von dieser Entwicklung, haben ihren eigenen Garten früher regelmäßig gemäht, einmal die Woche mit dem Rasenmäher, haben jetzt umgestellt auf vierbeinige Mähroboter, das heißt, es kommen zweimal im Jahr die Schafe, die werden da eingepfercht, es wird nur noch umlaufend ein Streifen gemäht, damit man quasi das Grundstück umrunden kann. Und das ist für mich auch so ein absoluter Erfolg, wenn ich sehe, dass Menschen, die davor eigentlich da nichts damit zu tun hatten, sich da begeistern lassen und das absolut feiern jetzt mittlerweile, wie da die Artenvielfalt zunimmt, wie sie richtig schöne Blühwiese im Garten haben und das Ganze über die Schafbeweidung dann nutzen und so auch einen wichtigen Beitrag für diese Artenvielfalt leisten.
Klasse.
Also Gewässerrandstreifen, desto breiter, desto besser, aber auch ein halber Meter oder ein Meter, der stehen bleibt, bringt schon wahnsinnig viel, weil auch da kann dann zum Beispiel Eidechse schon wandern. Ja. Oder sich einfach diese Heuschrecken zurückziehen nach der Maat. Und wenn es dann hochgewachsen ist, dann mähe ich auch in diesem Bereich partiell aus, aber halt immer azyklisch zur Hauptmaat von diesen Randstreifen.
Eine enorme Auswirkung letztlich auf Hochwasser, wie die sich verhalten im Prinzip, auch schon auf kleinere. Hast du schon kleinere Hochwasser irgendwie jetzt so im Winterhalbjahr oder Frühjahr, wenn irgendwie Schneeschmelze war oder sowas, bei dir auch schon erlebt an dem Berg?
Wir haben letztes Jahr ein sehr, sehr wasserreiches Jahr gehabt. Wir haben sehr, sehr starke Hochwasser gehabt. Leider auch in einem Zeitpunkt, als ich Besuch da hatte, die Maya war zu Besuch. Wir wollten eigentlich den Bach beproben. Leider war dann Hochwasser. Das fiel dann aus. Aber was man merkt, in Bezug auf Hochwasser, deutliche Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit. Ich habe noch Bereiche, wo die ursprünglichen Meander noch drin sind, also richtig diese Kurven im Bach noch drin sind, wo der Bach also wirklich von rechts nach links in starken Kurven sich sein Bachbett gegraben hat. Und in diesen Meandern komplett andere Strömung. Also die Außenkurve läuft ruhig bachabwärts und die Innenkurve läuft zum Teil entgegengesetzt eigentlich in Fließrichtung. Also man sieht richtig, dass das Wasser sich dreht, dass es deutlich ruhiger abläuft, selbst wenn ich einen halben Meter oder einen Meter mehr Wasser im Bach drin habe, was bei 20 Zentimeter Normalwasserstand wirklich ein starkes Hochwasser ist. Es läuft deutlich ruhiger. Und auch diese Hochstaudenflur, der bremst diesen Wasserabfluss ganz, ganz massiv aus. Und ich vergleiche es bei meiner Führung immer ganz gern, wenn ich sage, ist jeder von uns als Kind ist Schlitten gefahren. Und wenn wir Schlitten fahren, sind wir irgendwo an Bereiche, wo das Gras kurz gemäht war, beziehungsweise asphaltiert. Das waren immer die Bereiche, wo die Schlitten richtig Schwung gekriegt haben, wo wir richtig schnell unterwegs waren. Wir sind aber nie in Bereichen gefahren, wo Hochdodden oder beziehungsweise Altgrasstreifen, weil Altgrasstreifen war so die absolute Bremse für jeden Schlitten, da kam man nicht vorwärts und schon gar nicht in Kurven, sondern wichtig war es eigentlich, möglichst eine Straße zu haben, asphaltiert und gerade runter der Berg. Dann haben wir der größte Geschwindigkeit drauf bekommen. Und genauso verhält sich es ja mit unserem Hochwasser. Wenn wir unsere Bäche anschauen, begradigt, Solferschalen mit diesen Betonschalen drin und die Ränder dann noch rausgemulcht, dann kann ich das Hochwasser maximal beschleunigen. Dann habe ich es schnell aus der Landschaft und ganz sicher irgendwann in eine Ortschaft, wo es dann sehr schnell ankommt und dann dementsprechend diese Verrohrungen das nochmal schaffen, die Brücken dann irgendwo sich zusetzen und dann kriegen wir massive Überschwemmungen.
Ja.
Mit diesem Hochstaudenflur gewinnen wir wahnsinnig viel Zeit, weil einfach das Wasser langsam abfließt. Und gerade bei Starkregenereignissen, Zeit der Faktor, was uns einfach ganz, ganz wichtig ist. Weil es ist ja kein Dauerregenereignis, sondern es kommt jetzt ganz kurzfristig ganz viel Wasser. Und wenn jetzt dieser Bach dementsprechend gepflegt ist, sage ich jetzt mal, dass man einfach dieser Randstreifen abgemäht ist, dass es Gras niedrig ist, dass wir Solverschalung drin haben, dann hat das Wasser einfach die maximale Geschwindigkeit, um in der nächsten Ortschaft möglichst schnell anzukommen und da maximalen Schaden zu machen. Also ökologische Gewässerentwicklung ist der billigste Hochwasserschutz, was wir machen können. Und was auch ein ganz positiver Effekt ist von diesem Hochstaudenflur, diese Feinsedimente, was wir im Bach drin haben, die was dieses Kieselippensystem zusetzen, was wir ja brauchen für ganz viele Arten, dieser Feinsand wurde ausgetragen und in diesem Hochstaudenflur gefangen. Wie so ein Kamm hat es das ausgerechnet und ich habe richtig massive Sandauflagerungen, zum Teil mit 10, 15 Zentimeter, hoch im Hochstaudenflur dann drin gehabt. Und mein Plan war eigentlich vom Sommer, weil die Zauneidechsen haben sich mittlerweile ganz gut angesiedelt, ich wollte Sandlinsen für diese Zauneidechsen anlegen, damit die quasi ihre Eier reinlegen können, weil die in diesen Sandbereichen dann ihre Eier ablegen. Und das wollte ich eigentlich machen im Sommer und hat sich dann erledigt, weil die Natur das für mich gemacht hat. Und das zeigt einfach, die Natur kann eigentlich alles besser und günstiger, wie es wir machen können. Wir müssen sie nur machen lassen, wir müssen es uns trauen. Und ich habe die tollsten Sandinseln komplett am Bach entlang kostenlos bekommen. Ich habe das Kiessubstrat wieder sauber. Ich habe richtig schön durchlüftet alles. Und es ist einfach herrlich zu sehen, wie das funktioniert, wie die Natur funktioniert und wie viel besser das Ganze jetzt gerade auch funktioniert, wie es jedes Jahr besser wird. Also ich bin so in so einer Aufwärtsspirale, sage ich jetzt mal. Desto mehr Natur wir bekommen, desto mehr kann die Natur auch machen, desto besser funktioniert es. Und wir haben da Riesenvorteile draus, aus dieser ökologischen Gewässerentwicklung.
Ja, das ist mal eine Positivnachricht, ne? Das ist immer schön, dieser Tage mal sowas mitzubekommen. Weil letztlich finde ich das immer so ganz schön bei diesen Renaturierungserfolgen, wie auch immer die aussehen mögen. Es ist wirklich, also Flächen können wieder besser werden und Flächen können auch sehr schnell wieder besser werden. Ich finde, das passt auch zu so einer Meldung, die Tage in den Medien ein bisschen häufiger waren. Da ging es um Biber in Tschechien, die irgendwie wohl...
Oh, den Biber habe ich gefeiert.
...einen Damm errichtet hatten, der eigentlich von den lokalen Behörden auch schon geplant war oder so.
Für 1,2 Millionen, ne?
Für 1,2 Millionen und der dann auf natürliche Art und Weise mal übernommen wurde. Und
genau der gleichen Stelle.
Die 1,2 Millionen konnte man sich sparen. Mhm. Das zeigt das, glaube ich, auch ganz schön. Und ich finde das da interessant, weil ich glaube, diese Dynamiken, das ist irgendwie dieser Ordnungswahn, was wir so ein bisschen haben, dass man diese Dynamiken nicht zulässt. Vielleicht auch so ein bisschen Kontrollverlust manchmal, dass man Sorge hat, wie sich das verhält. Aber ich finde das insbesondere spannend, was du jetzt meintest, André, mit dass die feinen Substrate, die Sande, dass die sich angereichert haben auf Flächen, wo sie vorher nicht waren, quasi, also obendrauf gekommen sind durch diese Situation. Das finde ich total spannend, weil das ist ja eigentlich auch eine natürliche Dynamik, die wir unterbunden haben. Und überall, wo es ist, Biodiversität lebt davon, dass die lokal rohe Substrate, wie auch immer die aussehen, lokal, ne, ob das jetzt irgendwie Sande sind, ob das Ton ist, ob das Leben ist irgendwie. Ja, das brauchen die Organismen, die da leben. Und deswegen, also sehr schön, sowas zu hören. Das ist, klingt wirklich traumhaft. Ich habe leider nur grobe Fantasiebilder vor Augen. Ich muss mir das auf jeden Fall mal vernünftig ansehen.
Jederzeit.
Gibt's schon was zu sehen von diesen Dingen auch, wo man online sich mal anschauen kann, was du an Arbeit gemacht hast bislang? Und sieht man denn den Bach auch mal in irgendeiner Form? Hast du da ein paar Tipps für uns?
Da habe ich mehrere Tipps für euch. Es gibt natürlich auf einer Seite mein Instagram-Kanal, auf dem ich versuche, ständig irgendwo ein bisschen Bilder vom Bach, aber auch von der Natur insgesamt in meiner Gegend zu posten und zu zeigen. Es gibt schon einen Podcast, einen sehr guten Podcast vom BR, wo die ganze Geschichte auch nochmal in einem relativ, ja, in 18 Minuten, glaube ich, zusammengefasst wird, was ich da mache. Also wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Und es gibt vom Landesfischereiverband auf YouTube sehr gute Videos. Episode 1 und 2 sind schon raus, 3 und 4 sollen noch kommen, in dem das Ganze jetzt quasi mit Bildern hinterlegt wird, was ich jetzt auch hier versucht habe zu erzählen oder zu zeigen. Zum Teil auch mit alten Bildern, wie es vorher ausgesehen hat. Und wirklich super gut gemacht, also wirklich absolut hervorragend, die Arbeit, was da der Lukas Kaiser gemacht hat und der Felix Wulfram habe ich kennengelernt auf einer Fachtagung, er ist auch regelmäßiger Gast. Eigentlich habe ich ihn mir irgendwann mal eingeladen, um mir Tipps zu holen, wie ich es richtig machen kann, weil ich gesagt habe, okay, bin Laie, du hast studiert, du kannst das, sag's mir. Und wir waren dann mehrere Stunden unterwegs und er hat dann am Ende, ja, war dann seine Aussage, er macht genauso weiter. Ich kann dir keine weitergebenden Tipps nicht geben und das sind einfach wahnsinnig tolle Bilder vom Bach, zum Teil auch Drohnenbilder vom Bach. und wo wirklich einiges dann erklärt wird.
Und man sieht auch die Ziegen und Pferde.
Man sieht auch die Ziegen und die Pferde, ja, meine besten Freunde, meine Helfer, die sind ganz wichtig. Und es gibt auch, ja, wir haben es gerade schon gehabt, das Thema Biber. Es gibt auch einen Beitrag vom Bär zum Thema Biber. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe die Vorteile vom Biber. Ich sehe aber auch die Nachteile vom Biber, was er verursachen kann. Ich bin fasziniert vom Biber, von dem, was er kann, was er macht. Und wir haben ein ähnliches Beispiel hier bei uns in der Gegend, in einem Bereich in Nähe der Donau, wo wieder vernässt werden sollte und wo Dämme geplant waren, wo insgesamt 5 Dämme geplant waren, um die Fläche zu vernässen, wo ein Ingenieurbüro dann festgelegt hat, wo die Dämme hinkommen sollen. Und bis es zur Ausführung kam, war der Biber schneller und hat an 4 von 5 Stellen schon Dämme gebaut und hat das Ding vernässt. Für, genauso wie in Tschechien, für kein Geld. Und das ist auch was mich absolut fasziniert. Dieses Tier hat einen Hirn vielleicht so groß wie eine Walnuss und kann aber diese Niveau, das ausnivellieren. Wie kann ich maximale Überschwemmung erzeugen? Weil es ist ja eigentlich der Hintergrund von seinem Werken, dass er möglichst überall hinschwimmen kann. Also wo muss ich meinen Damm bauen, um eine maximale Überschwemmung zu erzeugen? Und völlig faszinierend, wie die Natur sowas schafft oder wie die Natur sowas machen kann. Ich habe bei mir am Bach ein altes Wiesenwässerwehr, wo sie, ja, bis vor, was weiß ich, 50, 60, 70 Jahren vielleicht noch die Wiesen gewässert haben, also aufgestaut haben und quasi das Wasser über die Wiesen ablaufen haben lassen nach der Mahd, um das Gras wieder schneller wachsen zu lassen. Und kurz oberhalb gibt es einen Biberdamm. Also die haben damals schon auch wirklich den optimalen oder fast den optimalen Punkt festgelegt für dieses Wiesenwässerwehr, um maximale Überschwemmung zu erreichen. Und 5 Meter oberhalb baut der Biber, weil er sagt, ja genau, hier ist der richtige Punkt. Hier kann ich maximale Überschwemmung erzeugen, wenn ich hier baue. Ja. Und Biber dahingehend schwierig, weil natürlich, wir haben es am Anfang schon mal erwähnt, Bach ist nicht gleich Bach und die Auswirkungen von Biber sind nicht auf jeden Bach gleich. Und gerade wenn es um Forellenbach geht, denen gefällt es nicht unbedingt so gut, was der Biber macht. Und da muss man einfach auch klar differenzieren, ohne jetzt den Hass auf den Biber zu schüren. Der Biber ist einfach ein Tier, der seinen Lebensraum sucht. Und wir haben in Bayern hier sehr, sehr gute Biberdichte. Wir haben alle Reviere besetzt. Und man muss einfach wissen, okay, der Biber stellt keinerlei Ansprüche an die Wasserqualität. Der geht überall rein, ob das jetzt ein sauberer Forellenbach ist oder ob das ein Klärbecken ist. Wenn er Wasser hat, kann er drin leben und kommt damit klar. Und Biber als einziges Tier außer Menschen ja gestaltet seinen Lebensraum aktiv. Und wenn er sagt, okay, der Bach ist mir eigentlich zu flach, das reicht mir nicht, dann baue ich den einfach entsprechend um. Ja, und das führt natürlich auch zu Schwierigkeiten, führt zu Problemen und hat natürlich auch Folgen, gerade in Bezug auf, ja, wie gehe ich mit dem Biber um? Weil natürlich werden Flächen überschwemmt, werden landwirtschaftliche Flächen überschwemmt. Das heißt, wir können das nicht überall einfach ihn so machen lassen, wie wir wollen. Das funktioniert nochmal, da haben wir einfach die Fläche nicht mehr. Das heißt, wir müssen irgendwo versuchen, eine Koexistenz zu führen mit dem Biber, dass also auf der einen Seite die landwirtschaftlichen Flächen nicht zu stark tangiert werden und auf der anderen Seite natürlich auch nicht der Bach darunter leidet. Und das war eines der Probleme, was ich am Bach 2019 zum Beispiel ganz stark hatte und wo auch dazu geführt hat, dass diese Makrozobentus so wenig waren. Weil diese Biberdämme, was drin waren, wurden regelmäßig entfernt vom Unterhaltspflichtigen. Und die kommen natürlich dann mit dem Bagger oder mit dem Greifer und nehmen so einen Damm raus. Und wo das Wasser halt davor 1 Meter hoch angestaut war bei 20 Zentimeter Höhe, da können wir uns dann ausrechnen, was wir da für eine Menge an Wasser haben. Und die nehmen den Damm raus. Das gibt eine irre Flutwelle. Also das ist ein Tsunami, was im wahrsten Sinne des Wortes aus heiterem Himmel kommt und natürlich sämtliche Kleinlebewesen oder Fische verdriftet. Beziehungsweise auch zerreibt durch diese Strömungswelle. Und was das überlebt hat, natürlich Riesenprobleme kriegt mit der nachfolgenden Schlammwelle, also mit dem Sauerstoffmangel, was diese Sedimente, was sich dann natürlich abgelagert haben in diesem Biberteich, sage ich jetzt mal, was dann mobilisiert werden und im Nachgang natürlich den Sauerstoff ziehen. Das heißt, was nicht zerrieben wird oder verdriftet wird, erstickt dann einfach in diesem Nachgang. Und das war mir aber am Anfang auch nicht so bewusst, sondern mich hat es einfach gestört, dieses ständige Reisen an die Biberdämme. Weil wenn das schon schön hoch aufgestaut war, man dachte, Mensch, das ist toll, tiefes Wasser, da können sie die Forellen einstehen. Und dann kommen die und reisen das raus und dann hast du danach Schlammwüste. Das sah aus wie ein abgelassener Karpfenteich. Blanke Ränder und mittendurch lief so ganz traurig der kleine Bach dann durch. Und da bin ich dann eingestiegen und habe gesagt, okay, das machen wir jetzt anders. Wir wollen keine Überschwemmung von landwirtschaftlichen Flächen nicht, aber wir wollen auch nicht dieses Reisen an diesen Dämmen, sondern wir machen das jetzt über Dammdrainagen. Und so bin ich dann in dieses Bibermanagement eingestiegen und betreue jetzt auf einem großen Teil der Strecke diese Biberdämme und sorge einfach dafür, dass es zu keinen Konflikten kommt oder möglichst Konflikte vermieden werden. Also, dass die Landwirte ihre Ruhe haben und auch der Bach nicht zu sehr darunter leidet. Und dieses Bibermanagement hat mir jetzt viel böse Stimmen eingebracht, weil der BR hat das Ganze ein bisschen als Biber ärgern deklariert. Also ich würde den Biber ärgern. Es geht aber nicht darum, dass ich den Biber ärgern will, sondern es geht darum, das Ganze zu managen und einfach zu schauen, Koexistenz zu schaffen zwischen Biber und zwischen Anliegern, weil auch die Anlieger haben natürlich ein berechtigtes Interesse und niemand will sein Grundstück überschwemmt haben. Und das wäre aber vonnöten, um die positiven Effekte dann auch zu bekommen, dass wir wieder Durchgängigkeit erreichen, wenn sich Seitengerinne zum Beispiel bilden. Und das funktioniert ja nochmal, weil das sind wir einfach zu stark Kulturland. Und meine Herangehensweise ist natürlich immer in Abstimmung mit dem Biberberater bzw. mit der Naturschutzbehörde, dass solche Biberdämme dementsprechend abgesenkt werden, dass die umgebaut werden. Also ich nehme das Material auch nicht raus, weil Totholz, wir haben es am Anfang schon gehabt, absolut toller Lebensraum. Also diese Rampen sind wirklich Hotspots für Makrozoobendus, weil wir natürlich Sauerstoff haben, wir haben Strömung, wir haben Lebensraum auf diesem Material, wir haben Aufwuchs. Und ich ziehe die einfach in die Länge. Also ich nehme das Material nicht raus, sondern öffne die mit der Biberhacke, was man im Video ganz gut sieht, und ziehe die dann einfach in die Länge. Und wenn der Damm vorher 50 Zentimeter breit war, ist der zum Schluss dann irgendwo 2-3 Meter. Und dann geht das Wasser einfach sanft drüber, über wie so eine Rausche, also so eine raue Rampe. Das heißt, wir stellen die Durchgängigkeit wieder her auf für Makrozoobendus, dass die wieder hochwandern können in diesem Konstrukt aus Totholz. Und wir haben einen irren Lebensraum geschaffen und wir haben einfach oben diese Teichbildung ein Stück weit unterbunden. Und das ist natürlich eine Aufgabe, was der Biber nicht immer sofort akzeptiert, aber was er mit der Zeit dann einsieht, dass es keinen Sinn macht, dass der Damm nicht dicht wird und dann wieder bleiben lässt. Und er braucht natürlich wesentlich weniger Material. Gerade diese ganze Ufergehölze, wenn man es komplett rausnimmt, braucht er komplett neu. Und wenn ich halt nur einen schmalen Durchlass reinmache, ist es deutlich weniger. Und er baut ja an der gleichen Stelle wieder. Das heißt, der lässt mir das jetzt Wochen, Monate lang in Ruhe. Und dann fällt ihm im Herbst wieder ein, Mensch, jetzt muss ich wieder anstauen, ich muss wieder Nahrungsvorräte anlegen. Das ist so ein Programm, was bei ihm dann läuft. Und dann stopft er mir aber nur diesen schmalen Durchlass zu. Das heißt, er braucht viel weniger Material.
Okay.
Und ich habe einfach diese Vorteile von dieser rauen Rampe, Durchgängigkeit, Lebensraum verbessernde Maßnahme.
Also ich muss nochmal nachfragen, das heißt, wenn man jetzt irgendwo einen Damm hat oder Biber hat quasi die ganzen unterschiedlichen Gehölze ineinander verhakt dorthin gebracht, dann ziehst du das lang unter das Gewässer, sodass das auf der Sohle aufliegt von dem Gewässer, als Substrat so gesehen dann und überflossen wird.
Okay. Genau. Also wie so eine Rutsche, wie so eine Rampe. Ja. Und ich ziehe aber nicht den ganzen Damm in die Länge, sondern der Damm bleibt zu großen Teilen stehen. Und ich mache quasi nur einen schmalen Durchlass, also wie so eine Bresche in diesen Damm. Weil dann muss er nur diese kleine Bresche wieder verstopfen nachts. Das heißt, er braucht viel weniger Material. Und ich mache nur wieder diese kleine Bresche wieder auf und mache die dann im Laufe der Zeit immer tiefer und krieg so dann mit diesem Material diese raue Rampe. Klar, das verändert sich nach dem Hochwasser. Kann sein, dass mal wieder was abgeschwemmt wird. Aber das gehört einfach dazu. Bach ist was Lebendiges. Das verändert sich. Das wird abgeschwemmt, wird woanders wieder angelandet. Das ist nichts, was auf Dauer bleibt. Ja.
Ja.
Aber so kann ich einfach die positiven Eigenschaften draus ziehen und habe einfach tolle Strukturelemente im Bach drin, habe beim Hochwasser zusätzliche Bremse, weil natürlich durch diesen schmalen Durchlass nur eine bestimmte Menge an Wasser geht und der Rest dann zurückgestaut wird und auch dann wieder dieser Hochwasserabfluss reduziert wird.
Sehr spannend. Habe ich auch noch nie gehört letztlich, aber ja, letztlich muss man kreativ werden auch an den Gewässern und sich dann überlegen, wie man damit umgeht.
Das stimmt. Wie man genehmigungsfrei Strukturen schaffen kann.
Wir haben ja hier im Podcast die schöne Tradition, dass unsere GästInnen eine Art der Woche vorstellen dürfen, meist zum Abschluss. Bevor wir aber vielleicht zum Abschluss kommen mit deiner Art der Woche, wenn jetzt sich Leute von deiner Leidenschaft, die man ja nicht verstecken kann, anstecken lassen und ebenfalls ihre Liebe zu einem Bach vielleicht entdecken oder es einfach mal ausprobieren wollen. Was kannst du diesen Leuten mit auf den Weg geben oder was würdest du ihnen raten, wenn es da jetzt Leute gibt, die ja sich von einer Faszination haben anstecken lassen?
Die sich da haben anstecken lassen. Ich würde ihnen raten, macht es. Macht es, gerade als Laien. Es ist so eine irre Erfahrung, selber in so ein Projekt zu starten, da rein zu wachsen, zu sehen, wie Natur funktioniert, wie die ganze Sichtweise sich von einem verändert, wie persönlich. Also ich sage immer, dieses Projekt, ich würde es auch nur für mich alleine machen, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht, weil es wirklich irre ist, was man für Erfahrungen macht. Und wenn ihr mit sowas starten möchtet, fangt klein an, macht es nicht zu viel auf einmal und als allerwichtigstes, klärt es mit dem Unterhaltspflichtigen. Wer ist für dieses Gewässer zuständig? Was sagt der Bürgermeister dazu, beziehungsweise der Tiefbauamt oder die zuständige Abteilung? Habt ihr da Rückendeckung davon? Durch das, dass ich mehrere Strecken habe, kann ich es einfach so sagen, nicht jeder ist begeistert von sowas. Und wenn da die Begeisterung nicht da ist, lasst es bleiben, sucht euch eine andere Strecke. Es macht keinen Sinn, irgendwo Arbeit und Zeit zu investieren, wenn es nicht gewollt ist, wenn es nicht den absoluten Rückhalt hat auch vom Bürgermeister, wenn der nicht klar sagt, jawohl, ist eine tolle Sache, machen wir mit. Fangt langsam an, nehmt euch nicht zu viel vor, am Anfang wirklich beobachten, lernen, schauen, was kommt vor, vielleicht kleinere Pflegemaßnahmen übernehmen, dass keine Mulchen zum Beispiel nicht mehr stattfindet. Also man muss da gar nicht wahnsinnig viel Zeit investieren. Ich sage mal, eine Stunde in der Woche kann ich schon sehr viel erreichen, indem ich einfach dokumentiere, indem ich einfach mein Handy nehme und Arten fotografiere, indem ich die Strukturen im Jahresverlauf fotografiere, wie entwickelt sich das Gewässer. Und da mir einfach ein bisschen einen Grundstock an Daten aufbaue und lerne, was passiert denn eigentlich am Bach. Und ganz oft wird von Einzelpersonen einfach einen Riesenschaden gemacht, innerhalb kürzester Zeit, gerade Mulchen, das geht innerhalb von wenigen Minuten, kann der ein paar hundert Meter Bach komplett kaputt machen und dann einfach auch die Lebensformen von ganz vielen Insekten, was sich über Jahre eigentlich da entwickeln würden, zerstören. Und sowas muss man einfach rausnehmen. Und dann sieht man auch sehr schnell positive Effekte. Und dann kann ich da einfach langsam das Ganze steigern und kann sagen, okay, das funktioniert jetzt so und so, jetzt möchte ich gern sowas machen, jetzt möchte ich auch mal eine Ufersicherung machen, zum Beispiel mit der Faschine. Solche Geschichten dann anpacken. Aber dass man sich am Anfang nicht zu viel vornimmt, sondern wirklich da reinwachsen, die Begeisterung bekommen. Und es war nie wichtiger, sowas zu machen. Und ich denke, es war auch nie einfacher, sowas zu machen. Also wir haben ganz viele verschiedene Formen der Unterstützung, was wir jetzt bekommen für solche Projekte, weil einfach auch das Bewusstsein steigt, wie wichtig diese kleinen Bäche, diese kleinen Gewässer für uns sind. Wir haben jetzt zum Beispiel in Bayern ca. 90.000 Kilometer von Gewässern dritter Ordnung. 10.000 Kilometer sind Gewässer zweiter Ordnung und erster Ordnung, aber 90% sind diese kleinen Bäche. Und das zeigt einfach, was für ein Riesenpotenzial da dahinter steckt. Auch für die Artenvielfalt als Wanderkorridore. Das ist ein irres Potenzial, was eigentlich nur jemand braucht, wo sagt, Mensch, ich kümmere mich ein bisschen drum, ich schaue da mal danach, was passiert denn da draußen eigentlich? Wer macht da eigentlich was? Wird da irgendwo Abfall entsorgt oder wird irgendwas eingeleitet oder wird was abgesaugt? Solche Sachen einfach, wenn sich jemand kümmert, passiert schon einfach ganz vieles nicht mehr. Und ich möchte diese Erfahrung nicht mehr missen, was ich da gemacht habe und was, es ist nicht immer leicht, das ist ganz klar, aber verknüpft euch, vernetzt euch. Wir haben Flussfreiraum, der Landesfischereiverband Bayern unterstützt. Es gibt in jedem Bundesland mit Sicherheit Aktionen. Baden-Württemberg gibt es die Gewässerunterhalt. Die bilden sogar Gewässerführer aus. Also es gibt ganz, ganz tolle Möglichkeiten, sich da Hilfe und Unterstützung zu holen. Auch über einen Podcast, über Gewässerökologien, wo ganz tolle Sachen postet. Packt es an. Leute, es lohnt sich wirklich. Macht es zu zweit oder macht es zu dritt, dann seid ihr nicht allein und ihr werdet sehr schnell sehr tolle Erfolge sehen und wirklich was erreichen und wirklich was bewegen können bei euch draußen vor Ort. Und ihr werdet es lieben.
Dann hoffen wir, dass deine inspirierenden Worte den einen oder anderen, die ein oder andere da draußen erreichen. Wir werden ja auf jeden Fall auch in den Shownotes Kontaktmöglichkeiten, wie zum Beispiel zu deinem Social Media Account, verlinken. Und ich bin mir sicher, da findet man auch nochmal einige Inspirationen und werde natürlich auch in die Shownotes alle möglichen Links packen, wie zum Beispiel deine Buchempfehlung oder auch die Links zu den YouTube-Videos. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nicht krönenden Abschluss, aber zum Abschluss dieser 20. Folge, fast schon eine Jubiläumsfolge, Nummer 20 hier.
20, sehr schön.
Wir haben es 20 Folgen geschafft, zur Art der Woche. Und die Ehre gebührt dir. André, welche Art hast du uns mitgebracht?
Ja, keine Art im Speziellen. Und ich denke, es wird jetzt viele überraschen, weil ich eigentlich bekannt bin als absoluter Freund der Grobbe, als Kleinfisch bzw. der Eintagsfliege. Und ich habe mich aber für die Köcherfliege entschieden. Absolut faszinierendes Insekt und als fertiges Insekt, als sichtbares terrestrisches Insekt, auffällig unscheinbar. Also ich finde sie nicht sonderlich hübsch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas. Aber diese Trichoptera sind keine sonderlich tollen, fertigen Insekten.
Naja, je kleiner und je brauner, desto eher weiß Jana, dass mir das besonders gut gefällt. Ja. Aber ich weiß, es ist auf jeden Fall, gehören sie nicht zu den, also die meisten nicht zu den sehr bunten Arten. Wir haben schon auch ein paar schönere. Aber
schön sind sie, wenn sie im Wasser sind.
Im Wasser sind sie absolut schön und absolut faszinierend. Und das macht die auch. Es gibt leider sehr wenig Literatur für die Verleihen geeignet ist, was Trichoptera angeht. Das vielleicht so als Anmerkung an dich, Thomas, falls du mal wieder eine Inspiration brauchst für ein Buch. Durch das, dass sie jede Art selber an bestimmten Bau vom Köcher eine gewisse Art zu bauen hat, lässt sie sich relativ leicht oder kann man bestimmte Arten relativ leicht unterscheiden. Und diese filigrane Bauweise, also ich habe die Sericostoma zum Beispiel bei mir im Bach, die aus ganz, ganz kleinen Sandkörnern ganz filigrane, leicht gekrümmte Köcher baut. Und die dann unter der Lupe sich anzugucken und diese Filigranität und diese Feinheit zu sehen, in der die bauen, ist absolut faszinierend. Oder auch so eine Art wie die Anabola, die dann einfach längere Stöcke mit anbaut an ihren Köcher, damit sie von den Forellen nicht gefressen werden kann als Schluckwiderstand. Oder wir haben Arten, die quadratische Köcher bauen, die wirklich aus Laub sich das passend zuschneiden und dann verkleben mit einem Sekret. Wir haben Arten, die aus einzelnen Steinen, aus größeren Steinen, die Corydae, ihr Gehäuse bauen und diese Faszination und auch was zum Beispiel diese Schlupfwespe dann angeht, die was die Köcherfliegen dann befällt, also speziell die Corydae, konnte die letzten Jahre nachweisen, wenn die dann wie so einen kleinen Rüssel, wie so einen Elefantenrüssel raushängen haben und man sieht, okay, da ist der Parasit mit dabei drin und eine Schlupfwespe, eigentlich ein terrestrisches Insekt, hat sich auf ein aquatisches Insekt als Wirt spezialisiert und diese Schlupfwespe steigt ins Wasser und befühlt diese einzelnen Köcher auf die Größe. Wie groß die Larve, die was da drin sitzt, schon ist, um einfach die passende Größe, dass sie nicht zu klein oder nicht zu groß ist. Und sticht dann ihr Ei da rein und schmarotzt dann oder lebt dann von dieser Köcherfliege. Also auch das ist schon absolut völlig verrücktes Vorgehen der Natur, also wo mich auch immer wieder fasziniert und desto tiefer, dass man da eintaucht, desto mehr man sich da einliest, desto mehr solche Kuriositäten findet man dann und die Wichtigkeit der Köcherfliege, wir haben bei der Köcherfliege ja, glaube ich, Rückgänge von über 75% von der Art durch den Ausbau von den Gewässern und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo auch die Ornithologen, wo man die dann ein bisschen mit einfangen können, weil die können nicht Nischkästen aufhängen, wie sie wollen, wenn wir eine Woche schlecht Wetter haben, wenn die Vögel Nestlinge haben, wenn die Jungen im Nest drin sitzen und die Insekten nicht fliegen, dann verhungern die Jungen im Nest. Ja, da kann das Biotop so toll sein, wie es mag. Wenn die Alten kein Futter nicht herbringen, dann verhungern die Jungen. Und da springen einfach Köcherfliegen in die Bresche, weil sie auch nachts fliegen, weil sie auch bei schlechtem Wetter fliegen und da so quasi als Notnahrung dann fungieren können und ganz vielen jungen Vögeln ein Überleben dann sichern und dann einfach keinen Ausfall nicht gibt. Und das ist einfach auch so völlig faszinierend, ja. Und diese Köcherfliegen, dass sie einfach 2 Jahre im Bach leben, dass sie 2 Jahre gute Bedingungen brauchen, um dann maximal, ich glaube, ein halbes Jahr fliegt die längste, als terrestrisches Insekt sichtbar zu sein. Das heißt, vieles von dem, was wir fliegen sehen am Bach, ist eigentlich nur eine ganz kurze Zeit. Eintagsfliegen, 2-3 Tage, wo die fliegen. Und dann leben die aber 2 Jahre im Bach, wo das stimmen muss. Und das zeigt einfach, wie wichtig das ist, dass wir unsere Bäche in einen guten Zustand bringen, dass es über 2 Jahre der Zustand gut ist. Dass einfach dementsprechend diese Arten auch zum erwachsenen Insekt kommen können und sich wieder fortpflanzen können und ihre Funktion im Naturhaushalt dann erreichen können.
Ja, das sehr spannend auf jeden Fall und eine sehr würdige Art der Woche, finde ich. Also ich finde Purpurfliegen auch ganz toll. Ich weiß, es ist irgendwie, ich glaube, Hubert Duprat ist der Name, also Hubert Duprat. So ein Künstler aus Frankreich, der hat mal Köcherfliegen Goldnuggets gegeben, anstatt Sand und feine Steinchen. Mhm. Die haben dann angefangen irgendwie, weil die einfach nur auf diese Korngröße ja spezialisiert sind, dann letztlich sich Köcher zu bauen aus Gold irgendwie. Das können wir auch mal verlinken, das sieht ganz interessant aus. Aber ich finde das auch total faszinierend. Also die Lebensweisen finde ich auch total schräg und insbesondere jetzt hast du eben die diese Ichneumonide kurz erwähnt, diese Schlupfwespe, die da ins Wasser geht. Wir haben ja wirklich kaum Wespen im Wasser. Ich glaube, das sind irgendwie 6 oder 7 Arten in Deutschland, die wirklich so ins Wasser reingehen und sich irgendwie davon entwickeln. Und die Schlupfwespe sieht zwar nicht allzu spannend aus, weil die ist, Jana, verhältnismäßig klein und schwarz eigentlich als Schlupfwespe. Aber diese Lebensweise finde ich auch absolut faszinierend. Und letztlich die absolute Grundlage, dass so viele von den Wirbeltieren dann überhaupt in den Gewässern sind, teilweise, ne? Egal, ob das jetzt die unterschiedlichen Fischarten sind, die das brauchen, ob das eine Wasserspitzmaus ist oder so, das sind einfach so viele Organismen, die da abhängig von sind. Weißt du, ob du Wasserspitzmaus bei dir an dem Bach hast schon? Wurde da schon mal was entdeckt oder passt das nicht so ganz da von der Ecke her?
Ist absolut faszinierend. Ich habe noch keine Wasserspitzmaus entdeckt, aber ich denke, man müsste da viel mehr auch noch observieren. Wir haben für den Biberfilm vom BR habe ich Wildkamera aufgestellt am Bach, um den Biber zu filmen. Und ich habe dann mehrere Wochen die Wildkamera am Bach stehen gehabt und ich habe alles Mögliche gefilmt, nur keinen Biber nicht. Aber es hat einfach gezeigt, was eigentlich da los ist am Bach und wo es auch für mich völlig neu war, was für eine Artenvielfalt auch wirklich da unterwegs ist. Also da war eine Waldschnepfe drauf. Wir haben eine Wasserralle am Bach gehabt, was die Onis völlig begeistert, wenn man sagt, okay, man hat eine Wasserralle, weil die wirklich doch relativ selten ist und sehr, sehr scheu ist. Und sie haben mir dann gesagt, ja, die war da nur im Durchzug und ich habe dann die Kamera nochmal aufgestellt und die war aber jeden Tag unterwegs. Und ich mir jeden Tag durch die Kamera gelaufen, von links nach rechts und später dann wieder von rechts nach links, um das einfach zu sehen. Und von dem her kann da noch so viel kommen, was man vielleicht noch so gar nicht so auf dem Schirm gehabt hat, wo man viel, viel genauer noch nachschauen müsste, was einfach verdeckt bleibt, wo man so nicht sieht, ja. Wenn nachts die Überläufer dann über den Bach springen und unterschiedliche kleine Räuber, sei es der Marder dann drauf ist oder der Iltis oder das Hermelin zum Beispiel am Bach dann unterwegs ist. Also es ist irre Vielfalt, was in so einem Gewässerrandstreifen sich aufhält und da seinen Unterhalt findet, klein ob groß. Und wenn ich Führungen mache und gerade von Naturschutz und die Leute dann frage, okay, was interessiert euch? Wo sind eure Interessen? Weil jeder hat ein bisschen so andere Interessen. Sind es jetzt mehr die Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere, Fische, Muscheln, Krebse. Und die überlegen dann ein bisschen und dann sage ich, Leute, das ist kein Problem, wir können alles. Wir haben Gewässerrandstreifen, wir können auch Insekten, wir können Spinnen und das ist was mich immer wieder fasziniert. Da kommt die kleine Erdkröte raus, da kommt der Grasfrosch raus, aber der Hermelin, da kommen Vögel, es waren jedes Jahr mehr Vögel, die Vogelwelt nimmt zu. Insekten, Solitärbienen, ihr habt den sommerkalten Bach und habe einen Schrägufer, wo abgerissen ist, wo ich einen Rohboden habe, wo die Solitärbienen reinbrüten. Einen halben Meter über dem kalten Bach, also mehr Differenz beim Lebensraum geht fast nicht. Und sowas dann zu fördern und zu erhalten und zu sagen, okay, dann muss ich ein bisschen freischneiden, damit die Vollbesonnung erhalten bleibt, dass man die Solitärbienen den optimalen Lebensraum bietet. Ja, das gehört auch mit dazu und da lernt man ständig dazu und immer wieder begeistert, was alles möglich ist.
Das sind doch ganz wundervolle Abschlussworte, finde ich. Thomas, haben wir noch was zu sagen?
Ich von meiner Seite aus nicht. Ich habe auf jeden Fall erstmal ein bisschen was nachzuholen, was ich mir auf YouTube angucken muss, wie ich gehört habe. werde das auf jeden Fall auch mal machen.
Sehr gern.
Ja, André, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir werden das natürlich alles verlinken. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Diese Folge könnt ihr uns wie immer erreichen unter unserer E-Mail-Adresse podcastnatur2.0@googlemail.com auf unseren jeweiligen Instagram-Kanälen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch eine Bewertung von euch für diese Folge. Ihr könnt auch kommentieren unter der Folge. Wir leiten Anfragen, die für dich, André, sind, natürlich dann auch weiter. Und ansonsten könnt ihr André auch unter dem Handle @bachliebe bei Instagram finden. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt, was ich vergessen habe.
Fast alles gesagt.
Kommt in die Shownotes. Was habe ich vergessen, Thomas?
Jana, ich wollte natürlich noch wissen, beim letzten Mal hast du uns alle zappeln lassen. Wo bist du denn im Urlaub gewesen? Beziehungsweise wo ging deine Reise Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres hin?
Der Cliffhanger.
Das müssen wir noch auflösen.
Ja, eine Followerin war ziemlich nah dran. Namibia war gar nicht so verkehrt. Ich war in Südafrika am Kap der Guten Hoffnung.
Und hast am Kap der Guten Hoffnung die portugiesische Galeere fotografiert.
Genau so ist es.
Das ist doch auf jeden Fall sehr schön. Ja, dann ist das jetzt auch aufgelöst. ich kann wieder gut schlafen. Und
wunderbar.
Genau. Dann habe ich mich sehr gefreut. Vielen Dank, André. Also es hat sehr viel Spaß gemacht und ich fand das ein sehr schönes Gespräch. Und vor allem enorm spannend, wie schnell sich das auch einfach entwickelt hat. Also das klingt genauso turbulent, wie das Wasser quasi da durchfließt, klingt auch die Zeit, die du da eigentlich mitgemacht hast und was du alles erlebt hast irgendwie an diesem Gewässer. Sehr spannend auf jeden Fall. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank und lasst euch anstecken.
Danke für die Einladung.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.